Ein Team, ein Podcast. Der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gerwin.
So, hallo und herzlich willkommen. Zweite Folge, ein Team, ein Podcast, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Wir haben uns übrigens sehr über euer Feedback, über das sehr positive Feedback zu Folge 1 gefreut. Wir sind ja sogar in den offiziellen Podcast-Charts auf Platz 6 eingestiegen. Das war schon ziemlich cool. Und wer die Episode mit Uwe Gensheimer noch nicht gehört hat, der kann das natürlich noch machen. Bei uns kommt ja nichts weg. Und wir freuen uns natürlich auch weiterhin auf Rückmeldungen. Heute haben wir einen ganz, ganz besonderen Gast. Ich freue mich. The Rock ist da, Olli Rogisch.
Grüß dich. Willkommen. Hallo Kevin. Hallo liebe Löwenfans.
Wie lange hast du denn den Spitznamen The Rock nicht mehr gehört, weil du gerade so den Kopf so nach hinten schmeißt?
In der Tat schon länger nicht mehr. Ich meine, die Leute, mit denen ich jetzt umzugehen habe, Sponsoren und so weiter, werden mich nicht so ansprechen. Und von daher ist der Spitzname ein bisschen in die weite Ferne gerückt. Aber man erinnert sich trotzdem gerne an die verrückte Zeit, an eine schöne Karriere. Und da gehört der Name dazu. Aber jetzt kann ich ein bisschen drüber schmunzeln.
War ja zwischendurch auch eine richtige Marke. Gab es auch T-Shirts von und so. Erinnere ich mich noch dran. Das war nämlich voll in meiner Kindheit.
Ja, gab es in der Tat. Ich habe mir irgendwann überlegt, so irgendwie Poster oder T-Shirts von Handballspielern gab es irgendwie nicht. Und da gab es eine kurze Phase, wo wir das ein bisschen gepusht haben. Lief auch nicht schlecht an, aber im Endeffekt war es einfach eine schöne Geste den Fans gegenüber. Und ich freue mich immer noch ab und zu, wenn ich mal irgendwo in der Halle jemanden sehe, der ein T-Shirt anhat. Oder auf Mallorca gibt es einen Fanclub, die rennen auch mit so T-Shirts rum.
Sehr cool. kommen wir jetzt zu solchen Themen natürlich gleich auch nochmal. Aber als erstes machen wir immer unsere Rubrik Löwen live und sprechen da über die aktuellen Themen.
Ein Team. Ein Podcast mit freundlicher Unterstützung von RPR1. Und jetzt Löwen live.
So, letztes Wochenende ging ja die Saison offiziell los. DHB-Pokal First Four, so einen richtigen Namen gibt es dafür ja auch nicht. Brauchen wir auch nicht mehr, weil es wird ja eh nichts mehr abgeschafft. War in St. Louis für euch. Da habt ihr dann erst gegen St. Louis selbst gewonnen, 46-23. Und dann gegen TuS Ferndorf, 30-17. Da ist der sportliche Leiter zufrieden mit dem Pflichtspielauftakt, oder?
Definitiv. Also ich glaube, wir haben zwei richtig gute Spiele abgeliefert, so wie die ganze Vorbereitung eigentlich gut lief. Wir haben bis auf Montpellier alle Spiele gewonnen, hatten da ein Spiel, wo wir erste Halbzeit richtig gut gespielt haben. Deswegen täuscht das Ergebnis vielleicht ein bisschen über die Leistungen weg. Haben keine weiteren Verletzten dazu bekommen am Wochenende und die beiden Spiele souverän gewonnen. Und auch die Erkenntnis daraus, wie wir in die Spiele reingegangen sind, wie wir in der Abwehr gestanden sind, Torhüterleistung war wirklich top. Und so können wir weiterarbeiten.
Ja, vor allem das Tempospiel ist aufgefallen. Ist das unsere, ja, eigentlich muss man ja sagen, wiederentdeckte Stärke dieses Jahr?
Ja, Christian legt sehr viel Wert auf Tempo. Und wenn man die Bälle hinten leicht erobern, ist es natürlich der leichteste Weg, schnelle Gegenstoßtore oder zweite Welle-Tore zu erzielen, sodass wir nicht selber immer wieder im Positionsangriff angreifen müssen. Und es gibt viele Mannschaften der Liga, die eine defensive 6-0 decken, wo man es dann auch schwer tun können. Und von daher ist das die erste Wahl. Wir wollen sie aber nicht mit zu viel Tempo spielen, sodass wir zu viel Bälle verlieren, sondern kontrollierte zweite Welle, die zum Erfolg führt. Und da haben wir, glaube ich, die richtigen Leute dazu verpflichtet.
Andi und Uwe wurden noch nicht eingesetzt. Viele Fans sind gleich so ein bisschen in Panik verfallen. Müssen wir uns da Gedanken machen?
Nein, Panik müssen wir nicht haben. Uwe ist wieder im Mannschaftstraining, hat heute trainiert und wird auch jetzt bei allen Spielen dabei sein. Er hatte muskuläre Probleme, erst in den Waden, dann in der Leiste. Die Vorbereitung lief für ihn nicht optimal, aber er ist jetzt fit. Bei Andi sieht es ein bisschen anders aus. Er hat eine Bauchmuskelzerrung, die wird noch ein paar Tage dauern und da werden wir ihn auch nicht zu früh reinschmeißen. Also er wird gegen Friesenheim nicht spielen können und müssen dann gucken, wie es dann weiter aussieht. Aber ich glaube, dass wir ihn auch in einer Woche wieder bei uns haben.
Aber da ist ja dann perfekt, dass wir mit Romain Lagarde jetzt jemanden haben, der auf dieser Mittelposition Andi 1:1 ersetzen kann, oder?
Ja, ich sehe Mats Mensah als erste Option auf der Mitte. Roman ist eher ein Halblinker, er kann sicherlich auch auf der Mitte spielen, aber die Vorbereitungsspiele haben auch gezeigt, dass Mess das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat, als Andy nicht da war. Wir haben ein bisschen anderes Spiel, wenn Andy nicht auf der Platte ist. Ist nicht so viel über den Kreis wie sonst, aber viel Tempo drin und von daher hat Mess das überragend gemacht und Roman wird eher auf Halblinks zum Einsatz kommen.
Mhm. Das Ding in St. Louis war... Wir waren haushoher Favorit, haben das Ding dann auch relativ locker gewonnen. Hast du da zwischenzeitlich mal, nee, da ist man eigentlich nicht nervös, oder? Also, da ist ja Handball ein bisschen anders als Fußball. Fußball sagt man ja immer, hat der Pokal Absolut. Seine eigenen Gesetze. Im Handball ist das leider nicht so. Vielleicht auch ein bisschen, weil der Modus nicht gerade amateurfreundlich ist. Also Props mal ganz kurz an meinen alten Heimatverein ASV Hamm-Westfalen, der es als einziger Zweitligist geschafft hat. Aber so richtig Überraschung gibt's da nicht.
Ja, seltener. Ich meine, auf 60 Minuten zeigt sich dann schon, wenn man eben den breiteren Kader hat, einfach mehr Qualität in der Mannschaft. Man hat aber auch gesehen, dass wir uns im zweiten Spiel auch schwer getan haben in der Anfangsphase. Also das ist so, dass die Gegner natürlich überhaupt nichts zu verlieren haben, ähnlich wie im Fußball auch. Aber auf 60 Minuten ist es dann doch schwer, als Drittligisten oder als Zweitligisten, Erstligisten zu schlagen. Aber liegt auch an uns. Wir sind gut in die Spiele reingegangen, haben den Gegner ernst genommen. Und wie gesagt, man schaut da nicht so sehr darauf, was der Gegner macht, sondern auf sich selbst. Und das stimmt mich sehr, sehr positiv, weil die Einstellung war top. Und die Leistung über die beiden Spiele auch.
Aber ausscheiden wäre der Super-GAU gewesen, oder?
Ja, wir hatten schon mal so ein paar Spiele gegen Zweitligisten, wo es in der Halbzeit wirklich katastrophal aus war. Wir haben, glaube ich, mal 8 Tore hinten gelegen. Vor, keine Ahnung, mit Ola Lindgren, wenn ich es richtig weiß, oder? Gudmund oder Gudmundsson? Ja, lang, lange her. Aber das zeigt eben auch, dass wenn man nicht auf der Platte ist und nicht voll dabei ist, wird es gegen jede Mannschaft auch schwierig. Und deswegen war einfach wichtig, dass die Einstellung stimmt. Und das war richtig gut.
Jetzt voller Fokus auf die Bundesliga. Wie groß ist bei dir persönlich das Kribbeln, dass es endlich wieder losgeht?
Sehr groß. Also die Vorbereitung ist natürlich als Spieler nochmals anders. Da ist es natürlich noch zäher. Ich muss ja keine Runden mehr im Stadion rennen, aber man hat schon gesehen, dass die Jungs wirklich hart gearbeitet haben und wir natürlich auch. Es gab viel umzustellen. Wir haben einen neuen Cheftrainer, haben mit Michel Abt einen Videoanalysten dazu, mit Daniel Hase einen Trainer, der uns im Training unterstützt. Von daher gab es viele Dinge, die wir umgestellt haben. Wir haben einen neuen Athletiktrainer dabei. Von daher gab es für mich im Vorfeld viele Dinge zu organisieren. Sind aber jetzt auf einem super Weg, haben ein richtig gutes Team zusammen und ja, ich bin genauso heiß wie die Spieler auch.
Kurz eingeworfen, weil du gerade gesagt hast, neuer Athletiktrainer. Wir sitzen in seinem Büro. Also viele Grüße an dieser Stelle. Wir sind nämlich heute quasi ein Gebäude weitergezogen und sitzen im Rhein-Neckar-Löwen-Internat. Hier ist der Raum auch kleiner, merkt man gar nicht, oder?
Ja, die Akustik ist auch deutlich besser. Ich habe mir Uwe Gensheimer seinen Podcast auch angehört. Deswegen werden wir jedes Mal professioneller und ihr werdet auch merken, das wird jedes Mal besser.
Ich befürchte auch, es wird auch jetzt hier innerhalb der nächsten, jetzt vielleicht noch 50 Minuten, auch von Minute zu Minute wärmer. Wir haben nämlich draußen 1 Million Grad in Kronau.
Du weißt ja, was ich besonders gut kann, das ist schnell sprechen. Also wenn der Sauerstoff zu Ende geht, dann rede ich schneller.
Ich sage ja immer, solange man es noch versteht, ist Geschwindigkeit ja nichts Schlechtes.
Ja, ich habe aber schon ein paar Mal auf den Deckel bekommen. Es gibt den einen oder anderen, der mich da kritisiert bei Interviews. Die sagen immer, du machst das super, aber du redest zu schnell. Also bremst mich, wenn es heute zu schnell wird.
Ja, ich lasse mir was einfallen. Aber also bis jetzt, glaube ich, ist noch alles in Ordnung. Sprechgeschwindigkeit ist bisher noch in Ordnung. Vielleicht, wenn notwendig, müssen wir so eine rote Ampel aufbauen. Aber das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Jetzt, wenn dann die Saisonvorbereitung vorbei ist, als Spieler schaut man doch noch mal ein bisschen eher darauf, dass die Vorbereitung endlich vorbei ist, weil man halt einfach viel mehr körperlich arbeitet. Oder hast du die Vorbereitung auch körperlich mitgemacht?
Ich habe in der Tat ein paar Trainingseinheiten mit Christian gemacht, eine in Schaffhausen, die ziemlich hart war. Also viele Grüße an den Athletiktrainer Flo. Ich hatte eine Woche danach sowas von Muskelkater. Aber ja, es gehört auch dazu, dass wir uns auch fit halten. Und Christian ist natürlich auch mental belastet. Er hat natürlich viel gearbeitet in der Vorbereitung. Da gehört es auch dazu, dass wir beide auch mal runterkommen. Und wir waren auch mal zusammen joggen und so. Das ist schon dabei, aber nicht zu vergleichen mit den Jungs natürlich. Aber die organisatorischen Dinge kosten auch Kraft. Ist ja viel Vorarbeit geleistet worden und Christian hat da einen riesen Job gemacht. Die Kommunikation zwischen uns beiden läuft hervorragend, also ich bin wirklich happy mit der Situation.
Also das heißt ungefähr gleiche Wellenlänge wie auch zwischen dir und Nikolai?
Definitiv.
Ohne die beiden jetzt miteinander vergleichen zu wollen, das macht man ja noch nicht, ja. Aber...
Nein, das passt perfekt. Also das sind andere Typen, muss man klar sagen. Also Nikolai war sicherlich ein bisschen emotionaler, als das Christian ist. Aber Christian ist ein sehr angenehmer, ruhiger Typ, der aber trotzdem seine Meinung sagt. Und wir gehen sehr offen und ehrlich miteinander rum. Das ist auch, wenn Kritik, wir können beide gut mit Kritik umgehen. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Voraussetzung. Und von daher haben wir uns von Anfang an gut verstanden. Und wir haben seit Monaten miteinander zu tun. Also ich will sagen, fast ein halbes Jahr sind wir schon im Kontakt, haben die komplette Kaderplanung schon zusammen gemacht. Von daher ist es so, dass es für mich gar nicht so neu ist. Es fühlt sich eigentlich an, als wenn ein Freund kommt, mit dem er zusammenarbeitet.
Jetzt geht's direkt los mit dem Derby auswärts bei den Eulen. Wir gucken ja auf das letzte Derby nicht so gern zurück. Ist das auch eine gute Chance für euch, ja, was wieder gut zu machen? Weil die Fans kommen ja zum Beispiel wieder mit der Straßenbahn. Das ist ja schon auch cool.
Ja, also ich schaue sowieso nicht zurück. Dafür ist dieser Sport viel zu schnelllebig und das macht auch keinen Sinn. Und von daher ist es ein Spiel wie jedes andere Bundesligaspiel auch. Wir wissen, dass Friesenheim eine Mannschaft ist, die wird alles geben, die werden sich zerreißen, werden kämpfen bis zum Umfallen. Und deswegen musst du erstmal auf dasselbe Level kommen, wie Friesenheim es tut. Und dass wir den besseren Kader haben, die besseren Handballspieler, ich glaube, das wissen wir auch. Aber ja, das ist die Grundvoraussetzung, kämpferisch auf selbe Level zu kommen. Freuen uns natürlich, dass unsere Fans so eine kurze Anreise haben. Freue mich auch, dass Friesenheim die Klasse gehalten hat. So
Derby. Das hättest du auch nicht. Also jetzt mal feierlich. Die haben auch, dass die bei uns gewonnen haben, alles cool und so. Dann hat ja auch jeder seinen doofen Spruch dazu gemacht, irgendwie von wegen Nachbarschaftshilfe und so. Das muss man dann ja auch abkönnen. Aber ich hatte mich noch mit den Spielern unterhalten und der hat zu mir gesagt, naja, also jetzt mal ehrlich, da muss ja Silvester, Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen, dass wir tatsächlich drin bleiben. Mhm. Aber für uns, also so jetzt für die Handballfans in der Region, das ist natürlich cool, dass sie drin geblieben sind.
Definitiv, aber wenn ich Ben Matschke gehört habe in den Interviews, er hat immer irgendwie an die Minimalchance geglaubt und das hat er, glaube ich, seiner Mannschaft eingetrichtert und ich ziehe meinen Hut davor, dass die bis zum letzten Tag dann geglaubt haben, auch wenn der ein oder andere Spieler das vielleicht anders gesehen hat, aber das Feedback, das ich bekommen habe, war immer so, dass sie gesagt haben, es gibt eine Chance und solange es rechnerisch möglich ist, glaubt man dran und das zeigt ja, wie wahnsinnig dieser Sport ist, dass eigentlich alles passieren kann und deswegen Respekt, dass wir natürlich nicht unser bestes Spiel abgeliefert haben, ist klar, aber das wird uns nicht nochmal passieren.
Am zweiten Spieltag geht es dann gleich in dieses Flensburg ganz hoch oben im Norden. Jetzt zweimal hintereinander deutscher Meister. Wie hast du reagiert, als du gehört hast, dass das Spiel so früh in der Saison steigt?
Ja, es kann eine Chance für beide Mannschaften sein. Und im Endeffekt ist es so, dass natürlich beide Mannschaften nicht top eingespielt sind. Das sind wir auch noch nicht. Aber ich finde, dass wir trotzdem schon auf einem guten Niveau sind. Jetzt hat Flensburg gestern gegen Kiel gezeigt, dass es auch schon gut drauf haben. Von daher ist es, glaube ich, kein Vorteil, früher gegen Flensburg zu kommen. Wir sind gut drauf. Wir haben hoffentlich alle Spieler an Bord. Wenn Andy dann wieder fit ist, dann ist es ein 50-50-Spiel. Flensburg, natürlich Heimvorteil, ist klar. Aber wenn wir gut ins Spiel reinkommen, haben wir auch schon gezeigt, dass wir Flensburg schlagen können, auch in Flensburg. Deswegen werden wir nicht zu viel Respekt haben und gucken auf uns selbst. Und wie gesagt, so ein Spiel in Flensburg muss viel passen, das ist klar. Aber wir werden da hinfahren und alles geben.
Wie stark schätzt du Flensburg in dieser Saison insgesamt ein? Also ich meine, ohne Rasmus Lauge, dafür jetzt Michael Jurecki dabei, aber Tobias Karlsson zum Beispiel auch weg. Aber dafür haben sie Meistermacher Mario Steinhauser.
Ja, mit Steini kann man da ja fast nicht verlieren. Aber nein, es ist schon klar, haben sie zwei gute Spieler verloren. Ich meine, Abwehrchef, einer der besten Abwehrspieler der Welt, den ersetzt du nicht einfach so. Aber Goller macht es richtig gut im Innenblock. Er hat jetzt auch gegen Kiel im Supercup gezeigt, dass er die Mannschaft in der Abwehr leiten kann. Von daher sieht es momentan so aus, als wenn sie das gut kompensieren können, auch wenn die Abwehr nicht die gleiche ist wie mit Karlsson. Und vorne, logisch, ich meine, wenn du den besten Angriffsspieler der Liga verlierst, das kann keine Mannschaft der Welt kompensieren. Aber andere Spieler werden dran wachsen, werden besser werden, werden mehr Verantwortung übernehmen. Und von daher wird Flensburg das hinkriegen. Ich sehe sie nicht ganz oben. Ich glaube schon, dass Kiel dieses Jahr ein Tick besser ist. Aber Flensburg sehe ich schon nur in den Top 3.
Wo wir jetzt gerade über Tobias Karlsson und auch über Defensivarbeit gesprochen haben. In den Spielen, die wir bisher gesehen haben, hat Romain Lagarde in beiden Spielen im Mittelblock neben Ilja angefangen.
Ja, wir haben, Roman war, glaube ich, selber ein bisschen überrascht. Wir haben ihn relativ früh informiert, dass wir ihn auch gerne mal im Innenblock sehen möchten. Hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Es ist natürlich so, dass Ilja Butovic als der vermeintliche Abwehrchef jetzt mit Jesper Nielsen die erste Wahl sein wird. Aber Guardiola und Romain Lagarde werden beide auch eine richtige Rolle spielen. Mit Roman haben wir einen Spieler, der nicht ganz die Größe hat. Also er kommt ja nicht an die 2 Meter ran. Das heißt, er wird ein bisschen den offensiveren Part übernehmen und Ilja den defensiveren. Aber er ist sehr aggressiv in der Abwehr, macht das sehr, sehr gut. Und wir haben natürlich den Riesenvorteil, dass wir in der zweiten Welle nach vorne nicht den extra Wechsel noch haben. Und was du vorhin angesprochen hast, dass wir mit viel Dampf nach vorne spielen wollen, dass man das jetzt schon sieht. Da profitieren wir natürlich dadurch, dass wir noch einen Rückraumspieler mehr im Innenblock haben.
Okay, dann ist das alles zur aktuellen Situation der Rhein-Neckar-Löwen. Jetzt wollen wir dich ein bisschen privat näher kennenlernen.
Löwen hautnah.
Der Privatmensch Olli Rogisch, gibt's den überhaupt? Oder bist du 24/7 sportlicher Leiter bei den Rhein-Neckar-Löwen? Mal provokativ gefragt.
Den gibt's bestimmt, keine Frage. Ist trotzdem so, dass das Telefon natürlich immer an ist. Viele Spielerberater, könnte man glauben, die arbeiten wirklich 24 Stunden. Also das Telefon klingelt manchmal zu Zeiten, wo man es nicht glaubt. Aber ich kann trotzdem gut abschalten. Also wenn ich dann wirklich Freizeit habe oder Urlaub habe, dann genieße ich das auch. Du weißt ja, ich gehe gern tauchen. Also es gibt schon Momente, wo ich abschalten kann. Ansonsten ist es klar, man ist in einer hohen Verantwortung. Ich arbeite in einem der besten Clubs der Welt und da will man natürlich auch voll da sein. Und da gehört es natürlich dazu, dass man immer präsent ist, immer erreichbar ist und ganz abschalten ist schwierig, klar.
Aber hast du zwischendurch das Gefühl, dass du sagst, boah, alles schön und cool, aber ich wäre natürlich viel, viel lieber, viel mehr auch so mal im Urlaub oder was, wenn du jetzt sagst, du gehst zum Beispiel schön mal auf die Malediven mit der Familie, also natürlich, Malle geht ja nur einmal im Jahr nach deiner Aussage, wenn man Meister wird, aber Malediven, manchmal hast du manchmal das Gefühl, dass du sagst, boah, nee, also alles schön und gut, aber das wäre schon cool, wenn das öfter machbar wäre?
Ich habe es mir selbst ausgesucht, muss ja ehrlich sein. Rhein-Neckar-Löwen ist ein Teil meines Berufs, die Nationalmannschaft der zweite. Und ich habe es so gewählt. Klar könnte man sagen, man verzichtet auf das eine oder das andere und widmet sich nur einem Arbeitgeber, dann hätte man mehr Zeit. Aber ich habe ja den riesen Luxus, die Olympischen Spiele erleben zu dürfen, bei einem der besten Clubs der Welt zu arbeiten. Von daher hat sich die Frage nie gestellt. Und solange ich noch fit bin und jung bin, will ich es gerne mitnehmen. Es macht mir riesen Spaß. Und dass manchmal der Stressfaktor ein bisschen höher ist, gehört, glaube ich, auch dazu. Aber ich habe es so gewählt und konnte mich bislang nie beschweren. Natürlich, dass meine Familie irgendwann mal sagen wird, dass wir das nicht die nächsten 20 Jahre so machen, ist auch klar. Aber ich glaube, dass ich trotzdem immer noch genug Freiräume schaffe, wo ich privat sein kann, wo ich Zeit für meinen Sohn habe, meine Familie. Das gehört dann schon auch dazu.
Haben die denn nie der Gedanke zu sagen, boah, Handball, jetzt reicht's, jetzt habe ich die Fresse voll, jetzt machen wir was ganz anderes? Weil, ich sag mal so, du hast ja auch nicht gerade ein körperschonendes Spiel gehabt.
Nee, hast du recht. Also wenn du mich
körperschonende Position gehabt.
Hättest du mich ein Jahr vor Karriereende gefragt, hätte ich dir genau das erzählt, dass ich eben ein Jahr lang gar nichts machen werde. Reisen, Tauchlehrer irgendwo machen, auf einer Insel auf Malediven ein Jahr sitzen und das Leben genießen. Dann kamen Angebote, die so nicht lukrativ ist, falsche Wort, so interessant waren, dass man eigentlich nicht Nein sagen konnte. Und wie gesagt, ich habe es nie bereut. Und ich weiß auch nicht, was passiert wäre, wenn ich dann irgendwann wirklich auf einer Insel gehockt wäre, ob ich dann nochmal ins normale Leben zurückgekommen wäre, weil ich glaube, sowas kann man auch genießen. Aber ich bin top zufrieden, wie gesagt. Und es wird ja auch eine Zeit kommen, wo man das Leben dann wieder ein bisschen lockerer angehen lassen kann.
Die nächste Frage möchte ich bitte vom Zettel ablesen. Hast du eigentlich körperliche Beschwerden davongetragen von der Profizeit? Klammer auf, Stichwort Nase.
Ja, du siehst ja meine Nase gerade hautnah und wir haben jetzt keine Kamera hier, aber hört man das, wenn die knackt?
Ach, Olli, komm schon, das ist echt nicht schön.
Ja, okay, die Nase ist ein bisschen krumm, die Finger sind ein bisschen krumm und jeder, der das mal live sehen will, der kann mich ja gerne danach fragen, aber es ist nicht so, ich kann immer noch Skifahren, ich kann immer noch Sport machen, die Dinge sind eher optischer Natur und wie man sieht, ich habe eine Frau und ein Kind, also ganz so
schön. Das heißt, die Aerodynamik der Nase stört dich nicht beim Skifahren, das ist ja schon mal beruhigend.
Noch nicht, vielleicht habe ich deswegen so die leichte Neigung nach links, ich weiß nicht, vielleicht liegt es an der Aerodynamik.
Ach so.
Bislang hat es mich nicht gestört.
Ja, aber du bist aber schon ja auch jemand, du hast ja auch Humor, du kannst da auch über dich selber lachen. Ich habe ja dieses Jahr bei der Saisoneröffnung beim BGV gemerkt, als ich dann jetzt, ich glaube, das dritte oder vierte Jahr nach deinem Karriereende dich so ein bisschen auf deine körperliche Verfassung angesprochen habe, dieses Jahr warst du ein bisschen ungehalten.
Ja, das ist aber auch eher spaßmäßig, aber es ist eigentlich stabil geblieben, deswegen ist es eigentlich nutzlos, jetzt jedes Jahr darüber zu sprechen. Ich bin stabil bei einem Gewicht, das nicht top ist, das gebe ich zu, aber ich fühle mich auch nicht unwohl und wenn der Zeitpunkt kommt, wo es mir nicht gefällt, dann gibt es genügend Schrauben, wo ich dran drehen kann. Also ich weiß schon, warum es so ist, wie es ist, aber jetzt habe ich auch wieder ein bisschen mehr Bock auf Sport. Christian treibt mich da auch ein bisschen an. Und ich glaube, gerade als Ausgleich eher mental ist es wichtig, sich ein bisschen zu bewegen. Da ist das Gewicht gar nicht so wichtig. Aber ich glaube, ein bisschen Sport gehört schon dazu, um auch ein bisschen runterzukommen.
Ich habe halt gedacht, ich kann es mir erlauben, dich da mal nachzufragen, weil bei mir ist es ja ähnlich. Ich habe ja, also Jojo-Effekt ist ja bei mir schon derbst untertrieben. Ich brauche ja gefühlt 2 Trikotgrößen pro Saison.
Du weißt, aber, dass Jojo-Effekt sehr ungesund ist. Deswegen belasse ich es einfach bei meinem Gewicht stabil und lebe gesund.
Das ist aber die Frage. Mal an Dirk Nowitzki aufgehängt. Dirk Nowitzki hat ja gesagt, boah, wenn ich jetzt fertig bin, ne, ich werde erstmal 3 Monate lang mich hauptsächlich von Eis ernähren. Ich glaube, so hat er es in etwa gesagt. War das bei dir auch so? Hast du dir nach der Karriere erstmal alles reingeschoben oder schon in deinem letzten Karrierejahr?
In den letzten 10 Karrierejahren gefühlt. Also ich habe mir aus Ernährung nicht wirklich viel gemacht, muss man sagen. Und solange man so viel Sport macht, wie wir das eben tun, da verbrennst du so viel Kalorien, da ist deine Ernährung natürlich wichtig, keine Frage, aber du verbrennst eben auch so viel, dass du nicht zunimmst. Und dann ist ja der komische Effekt, dass du nach deiner Karriere erstmal Muskeln verlierst und Fett gewinnst. Das heißt, dein Gewicht bleibt stabil, weil wir wissen ja, Muskeln sind schwerer wie Fett. Und das täuscht dann auch ein bisschen drüber weg, aber dann so 2-3 Jahre später, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Also ich weiß, ich bin gewarnt und gucken wir mal.
Wie ist es denn dazu gekommen, dass du sportlicher Leiter geworden bist? Wie hat sich das damals entwickelt? War es dir lieber, dass du Nikola Jakobsen Kommandos gibst? Oder hast du schon gesehen gehabt, dass es vielleicht schwierig wird, wenn er dir Kommandos gibt?
Das war komischerweise schon lange, bevor mein Karriereende kam. Also mein letzter Vertrag, den ich bei den Löwen verlängert habe, das war unter Thorsten Storm noch. Da gab es schon erste Gespräche, ob ich mir das vorstellen könnte. Zu der Zeit gab es ja einen sportlichen Leiter im Handball gar nicht. Also es war ja im Endeffekt ein Manager in der Handball-Bundesliga, war Personalunion Manager und sportlicher Leiter. Von daher war das ein Posten, der neu geschaffen worden ist. Ich glaube, dass ich ja als Typ hier in der Region angekommen bin und hatte ja viele gute Kontakte. Ich glaube, ich hatte den Aufsichtsrat hinter mir, hatte damit Jenny eine neue Geschäftsführerin. damals noch mit Lars Lammerde von SAP. Und ja, die haben mir die Unterstützung gegeben. Damals war es so, dass Nikolai kam, er mich dann noch gefragt, ob ich noch Co-Trainer sein möchte. Da habe ich gesagt, du, Trainer will ich eigentlich nie sein, aber ich kann das sicherlich mal für ein Jahr überbrücken. Und so bin ich eigentlich reingerutscht. Und es war natürlich so, dass ich wenig Orientierungsmöglichkeiten hatte, weil sportliche Leiter gab es zu der Zeit nicht. Und muss sagen, konnte ich von Nikolai sehr, sehr viel lernen. Er war selber in Dänemark Trainer, der gleichzeitig sportlicher Leiter war. Er hatte ein Netzwerk in Dänemark, ich in Deutschland, und dann haben wir das ein bisschen verknüpft und war ein bisschen Learning by Doing, aber mittlerweile bin ich, glaube ich, angekommen.
Soll ich dir mal sagen, was mein Eindruck war damals, als du Co-Trainer warst? Ich hatte das Gefühl, dass du als Co-Trainer mit einem Trainer wie Nikolai Jakobsen, der ja gerne mal auf, ich hätte fast gesagt Puls 180, aber damit kommst du ja nicht hin, der so hoch fährt, dass du dabei ruhiger geworden bist. Ich hatte das Gefühl, dass du als Co-Trainer nicht so viel lamentiert hast mit den Schiedsrichtern, als noch zu deiner aktiven Spielerzeit. Lag das auch so ein bisschen daran, dass du wusstest, du hast auch eine Aufgabe, nämlich Nikolai Jakobsen hier und da auch mal an die Leine zu nehmen? Weil ich weiß ja, dass das deine Aufgabe auch ist. Ich bin ja bei diesen technischen Meetings vorm Spiel mit dabei, wo die Schiedsrichter euch das ja auch klar sagen.
Ja, also ich meine, Nikolai, der weiß natürlich schon auch, dass er auf die Schiedsrichter auch mal Druck ausüben musste oder auch auf die Spieler. Im Endeffekt, glaube ich, muss man das so ein bisschen ausgleichen. Wenn der eine hochfährt, fährt der andere runter, und es ist so ein bisschen die Balance zu finden. Dann kommt natürlich auch die Schiedsrichter ein. Auf die einen hast du eine bessere Wirkung, auf die andere der Trainer. Von daher haben wir uns, glaube ich, ganz gut abgewechselt. Wenn beide 180er Puls hätten, dann wird es, glaube ich, schwierig. Wenn du dann nur Druck auf die Schiris machst, dann wird es zu viel. Von daher haben wir, glaube ich, ein gutes Level gefunden. Und dass Nico sehr, sehr aufbrausend war, das wissen wir. Im positiven wie im negativen Sinne. Und da habe ich probiert, einfach der Ausgleich zu sein.
Also ich glaube, wenn man auf unsere Titel guckt, kann man schon einen Strich drunter machen und sagen, hauptsächlich positiv. Also ich meine, mit zwei deutschen Meisterschaften, einem Pokalsieg, ist mir eigentlich ehrlicherweise relativ egal, wie viel Strafe wir bezahlen, weil der da sich da...
Genau, wenn du die Schiedsrichter jetzt fragen würdest, würden sie sagen, ja, vielleicht war es manchmal doch zu laut auf der Löwenbank, aber so wie du sagst, im Endeffekt zählt das Resultat. Und wir konnten uns immer nach den Spielen in die Augen gucken. Wir haben nach wie vor ein gutes Verhältnis zu fast allen Schiedsrichtern. Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
Wie sieht so ein Tag vom sportlichen Leiter Oliver Roggisch aus? Also morgens haust du dir doch, glaube ich, auch erstmal jede Menge Kaffee rein, oder? Du hast doch da so eine Kaffeemaschine, die sieht so ein bisschen aus wie ein Atomreaktor. Ich war ja mal bei dir zu Hause.
Ja, ich habe den großen Luxus, dass meine Frau auch gerne Kaffee trinkt und ein bisschen Frühaufsteher ist. Das heißt, den ersten Kaffee kriege ich schon ans Bett geliefert. Das ist wirklich schon fast eine Tradition. Da bin ich meiner Frau auch sehr, sehr dankbar, weil ohne Kaffee wird es bei mir echt schwierig. Also den ersten Kaffee kriege ich so 7:30 und da steht meine Frau schon lang vorher auf, ist schon geduscht und dann kommt der Kaffee ans Bett. Und dann ist es wirklich so, dass Christian und ich beide jetzt sehr, sehr kaffeeaffin sind. Mittlerweile gibt es keine Kaffeemaschine, sondern wir mahlen unseren Bohnen selber, haben dann unseren frischen Kaffee, den wir dann selber zubereiten. Also nicht mehr eine Espresso-Maschine, sondern wirklich oldschool. Und wir zelebrieren das schon richtig. Wir treffen uns so um halb neun, neun im Büro, haben dann die ersten Meetings und sprechen das Training durch, sprechen den Tagesablauf durch. Und von daher ist es eine
Kann ich mir schon gut vorstellen, wie Christian und Olli morgens hier nach Corona kommen und erstmal die Kaffeemaschine streichen.
Ja, und vor allem mit guter Musik. Also er ist sehr musikaffin, dann wird erstmal der Laptop hochgeklappt, dann gibt es gute Musik, einen Kaffee und so starten wir unseren Tag und dann,
Das hat ja schon fast was von einer Sekte. So.
Ja, ich glaube, so gewisse Abläufe hat man als Spieler gehabt, wie man in so ein Spiel reingeht, und das gibt's wirklich bei uns auch. Und sehr, sehr angenehm. Also wir starten, glaube ich, ganz gut mit so einem schönen, starken Kaffee in den Tag.
Okay. Wie läuft denn zum Beispiel, das sind ja Fragen eigentlich, die kann ich ja nur dir stellen, ich krieg vielleicht auch gar keine richtige Antwort drauf, aber ich frag's einfach mal. Wie läuft denn zum Beispiel so ein Spielertransfer? Also wie kommst du zum Beispiel erstmals auf den Spieler, wenn er jetzt nicht gerade Romain Lagarde ist, der ja auch durch die WM und so natürlich auch schon sehr populär geworden ist, weil du hast ja gesagt, du würdest dich immer eher für das unentdeckte Talent entscheiden in der Schnellraterunde, statt den unbezahlbaren Superstar zu nehmen.
Ja, ist schön, wenn wir über Romain Lagarde sprechen, dann haben wir das erste Gespräch über Romain Lagarde geführt, da war er noch kein Nationalspieler. Okay. Also es ist wirklich so, dass wir sehr, sehr früh mit Spielern Kontakt aufnehmen, und gerade im Fall Roman war es so, dass wir einer der ersten Vereine waren, die ihn kontaktiert hatten über seinen Spielerberater. Spieler auf diesem Level haben alle ihre Berater, das heißt, Spieler werden dir angeboten. Du siehst Spieler bei U21, U19, WM, EMs und hast die auf der Liste, aber meistens ist wirklich so, dass du kontaktiert wirst, dass Spieler dir angeboten werden. Dann sind wir natürlich auch ein Verein, der mittlerweile ein super Image hat. Ich glaube, hier kann man sich sehr wohlfühlen. Wir haben einen guten Trainer, wir haben ein super Umfeld. Das heißt, genau, viele Spieler möchten auch hierher in diese Region. Und von daher ist es, will ich sagen, einfach, aber gerade so ein Spieler wie Roman, wenn du es ansprichst, ist es eben, man muss früh dran sein. Also teilweise verpflichten wir Spieler 2 Jahre, bevor sie zu uns kommen. Haben da schon eine sehr, sehr lange Planung im Kopf, haben auch immer einen Schattenkader als Plan B im Hinterkopf, wenn was passieren sollte. Und ich glaube, da sind wir ganz gut aufgestellt.
Wenn du Gerüchte liest in der Zeitung, Also zum Beispiel für mich jetzt so als auch als Außenstehender, was jetzt sowas angeht, gab es einen Namen, der ständig mit uns in Verbindung gebracht wird. Das ist Melva Richardson. Wenn du sowas liest, was macht das mit dir? Ist das dann so, dass du dir denkst, oha, ja, können wir vielleicht auch mal nachfragen? Oder natürlich in dem Fall, dass ihr vielleicht wirklich mit ihm sprecht. Was ist mit so? Wie kommen solche Gerüchte auf? Was denkst du?
Die Gerüchte kommen ganz klar deswegen auf, weil man mit sehr, sehr vielen Spielern in Kontakt ist. Weil man natürlich auch guckt, wer ist auf dem Markt. Man spricht mit sehr vielen Leuten, ohne denen jetzt zu viel zu versprechen. Aber die Kontakte sind da definitiv. Und von daher ist es natürlich auch naheliegend. Sein Papa hat bei uns gespielt. Ich habe selber mit ihm zusammengespielt. Man trifft sich bei großen Turnieren, sitzt auch mal zusammen, quatscht miteinander. Und so kommen Gerüchte auf. Und
das weil die Spieler, sind doch beste Freunde, oder nicht, der Lagarde? Und,
die sind sehr gut befreundet, die beiden. Aber die Gerüchte gab es ja auch schon vorher mal. Und wie gesagt, Melvin ist ein Riesenspieler auf dieser Position, einer der besten der Welt. Und wenn so ein Spieler seinen Vertrag ausläuft, dann werden die Gerüchte gestreut. Aber das sind ja nicht nur wir, sondern ganz viele. Komischerweise sind an den meisten Gerüchten aber auch was dran. Das ist echt interessant, wo manchmal diese Dinge herkommen. Sie ploppen halt dann immer zu komischen Zeitpunkten auf, wo man sich dann schon fragt, warum gerade jetzt? Weil, wie gesagt, ich kenne dann immer die Hintergründe, aber sehr oft ist auch was Wahres dran.
Okay. Weil Michael Appelgren war das ja auch zwischenzeitlich mal so, dass er dann auf einmal irgendwie ganz groß in Wäschbrem da war ja am Ende vielleicht nicht so viel dran, wie man jetzt, also heute ist man da ja schlauer.
Ja, dass Spieler wie Michael Appelgren oder auch andere Leute mehrere Angebote, Optionen haben, ist ja auch klar. Also diese Spieler kriegen wahrscheinlich, ich will nicht sagen täglich, aber die Berater werden ständig kontaktiert, ob es Möglichkeiten gibt. Und wenn es natürlich Vereine gibt, die auch in der Lage sind, hohe Ablösesummen zu zahlen, dann ist sowas immer im Raum. Aber wie gesagt, ich glaube, Michael fühlt sich sehr, sehr wohl. Er hat seinen Vertrag hier verlängert. Er ist Kapitän dieser Mannschaft und von daher wissen wir auch schon auch, wie wir so Leute binden können. Aber klar ist es auch, dass es Vereine gibt, die mehr Geld haben, die, wie gesagt, Ablösesummen bezahlen müssen. Um solche Spieler rauszukaufen und dann kommen natürlich auch solche Gerüchte, aber bislang waren wir meistens in der Lage, die Leute zu halten.
Ja gut, du sagst jetzt, andere Vereine nutzen das mehr mit der Ablösesumme, bei Roma Lagarde wird ja was geflossen sein, sonst wäre er nicht früher bei uns. Wie wichtig ist das für uns?
Roman ist ein ganz, ganz wichtiger Transfer, auch dieses Jahr vorher. War natürlich jetzt schade für Philipp Talewski, der jetzt seine Chance eben nicht mehr bekommen hat, den wir jetzt nach Baling abgegeben haben. Aber für mich war klar, dass Roman uns sofort verstärken wird. Er hat sich in Nantes nicht mehr wohlgefühlt. Das war eigentlich der Grund, warum wir überhaupt diese Gespräche begonnen hatten. Er hat gesagt, er würde gerne ein Jahr früher kommen. Er hat auch da sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass dieser Transfer zustande kam. Das muss man auch ganz klar sagen. Und von daher war es erst überhaupt möglich, mit Nantes da in Gespräche zu gehen. Und dass natürlich da eine Ablösesumme geflossen ist, ist klar. Aber die ist weit nicht in dem Rahmen, wie das andere Mannschaften können und auch umsetzen. Aber wie gesagt, Roman ein Jahr früher zu kriegen, war eminent wichtig. Und ich glaube, man sieht, was er für eine Riesenverstärkung ist, auch jetzt in den ersten Spielen.
Verhandelst du dann auch Gehälter, Ablösesummen etc.? Oder ist das wie in jeder guten Ehe, macht das Jenny, die Frau, quasi in eurer Beziehung?
Also Jenny und ich arbeiten sowieso ganz nah zusammen. Also es gibt weder von ihr noch von mir Alleingänge. Das heißt, vom ersten Moment ist sie im Thema mit involviert und sie verwaltet das Budget. Im Endeffekt habe ich eine Summe, mit der ich arbeiten kann. Aber Jenny, ich und der Aufsichtsrat arbeiten da sehr, sehr eng zusammen. Und das hat die letzten Jahre hervorragend funktioniert. Sicherlich muss sie mich auch mal bremsen, wenn ich mal Ideen habe, die über das Budget rausgehen, aber bislang haben wir uns immer sehr gut ergänzt und ich glaube, der Kader, so wie er dieses Jahr dasteht, da kann man wirklich stolz drauf sein und das muss man auch sagen, allen Beteiligten dann großen Respekt, wie wir da zusammengearbeitet haben, dass es überhaupt möglich geworden ist.
Bist du dann privat auch so ein Falscher oder sagst du privat, ach komm, weißt du was, wenn die Kaffeemaschine halt 5.000 Euro kostet, dann kostet die halt 5.000 Euro.
Das kommt in der Tat auf an. Es gibt Phasen, da gehe ich da wirklich sehr, sehr locker mit um und bin eigentlich auch ein sehr, sehr großzügiger Typ, aber so das Geld zum Fenster rausschmeißen mag ich auch nicht so gerne. Ich glaube, das gehört auch dazu, dass man so ein bisschen Gefühl noch fürs Geld hat und ja auch nicht abhebt. Und das will ich ja auch meinem Kind vermitteln. Von daher gehe ich da schon so bewusst mit um, genauso im Job wie privat.
Ich gucke gerade noch mal, früher Partylöwe, heute Stubenhocker war deine Antwort in der Schnellraterunde, die es im Übrigen für alle, die jetzt zuhören, auch bei YouTube noch mal gibt, auf unserem Kanal. Das heißt, früher auf so einem Partyabend warst du dann schon großzügiger als heute.
War ich immer vorne dabei, das bin ich auch immer noch, nur die Partys werden seltener. Also wir waren ja auch jetzt wieder auf Mallorca mit der Mannschaft, letztes Mal für Nikolai. Und da bin ich vorne dabei, auch immer noch gut dabei, muss man ehrlich sagen. Also wenn ich den einen oder anderen Spieler sehe, der kann da nicht mehr mithalten. Aber wie gesagt, das passiert halt immer seltener und man weiß halt auch die freien Tage auch zu schätzen, wenn man eben mal mit der Familie sein kann und dann ist die Party nicht so wichtig.
Du übernimmst bei den Löwen auch viele repräsentative Aufgaben. Du musst ja irgendwann mal das Talent für dich entdeckt haben, dass du dir gesagt hast, oh, das kann ich eigentlich auch ganz gut. Ich kann ganz gut mit Sponsoren. Wann war das? Weil du hast ja gesagt, du findest zum Beispiel beides wichtig in der Schnellraterunde. Kindertraining Verträge und auch Sponsoren treffen. Wann war der Punkt, wo du gesagt hast, oh, ich kann mit denen auch ganz gut?
Relativ früh in meiner Karriere, weil irgendwo musst du ja Gedanken machen, was passiert denn nach deiner Karriere und wer bezahlt dein Gehalt? Ich meine, das sind klar die Fans, die in die Halle kommen, die Zuschauer, wo ich auch einen sehr, sehr guten Umgang pflege, weil ich denke, es ist einfach wichtig. Und wenn ich überlege, wie ich als kleines Kind damals hinterm Tor saß beim TuS Schutterwald und die Spieler haben mir Autogramm gegeben, das war für mich das Größte. Deswegen handhabe ich das heute immer noch so. Und mit den Sponsoren genauso. Ich meine, das ist dass die viel Geld bezahlen dafür, bei uns am Trikot zu sein. Das ist ja kommt nicht von ungefähr. Und dass sie nicht zum Fußball rennen, sondern zum Handball kommen. Und da sind super Typen dabei. Gerade im Aufsichtsrat haben wir Sponsoren, mit denen ich schon länger befreundet bin. Und ich pflege dann einen sehr, sehr lockeren Umgang. Meine Frau sagt immer zu locker, weil ich jeden prinzipiell immer duze. Aber bislang hat sich keiner aufgeregt. Und wie gesagt, wir haben wirklich ein super Netzwerk hier bei den Löwen. Es macht wahnsinnig viel Spaß und das gehört einfach für mich dazu.
Das kommt bestimmt aus deiner Zeit aus Essen. Weil ich bin ja ein Ruhrpott-Junge. Da ist das ja schon eher so, dass man jeden irgendwie duzt. Du warst ein paar Jahre in Essen. Kennst du das vielleicht
da? Das kann gut sein. Ich bin natürlich auch viel rumgekommen. Und ich denke auch, wenn du dich in vielen Situationen neu beweisen musst, bei vielen Vereinen warst, dann kommst du auch schneller mit Leuten ins Gespräch, weil du es einfach gewohnt bist und weil du vielleicht auch ein bisschen offener wirst. Und ich glaube, das liegt mir einfach.
Was mir aber auffällt, ist, sobald du ein ganz kleines bisschen in der Öffentlichkeit stehst, also Leute dich irgendwie woher kennen und dich ansprechen, sie dich sowieso sofort duzen. Und dann sehe ich ehrlicherweise für mich persönlich auch immer nicht ein, die dann zurück zu siezen, weil es eigentlich die richtige Umgangsform wäre. Aber du kennst das ja auch. Das kommt ja, also die wenigsten Fans kommen ja zu dir und sagen, Herr Rogge, können wir mal ein Bild machen? Das macht ja fast keiner, oder?
Nee, in der Tat so. Vor allem mit den Fans finde ich es auch vollkommen in Ordnung. Man muss schon wissen, glaube ich, wenn man dann in Sponsorengespräche geht, klar, dann ist erstmal eine andere Ebene. Klar. Aber die breche ich relativ schnell. Ich weiß nicht, ob das an meiner Art liegt oder ob das dann die Leute auch gut finden. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe mir da nie einen Kopf drüber gemacht. Das ist bei mir alles authentisch. Ich mache mir auch nicht so viele Gedanken davor, sondern ich will die Leute so kennenlernen, als wenn ich jemanden auf der Straße treffe. Das macht für mich keinen Unterschied, ob das ein Vorstandsvorsitzender ist oder ein Fan in der Rhein-Neckar-Arena, in der SAP-Arena. Also von daher ist das vollkommen wurscht. In der Rhein-Neckar-Arena wäre auch geil. Der Wirsol-Arena heißt jetzt.
Nee, auch nicht mehr.
Auch nicht mehr?
Nein, denn jetzt? Pre-Zero Arena.
Gott, oh Gott.
Schlimm, dass ich das weiß, als alter KSCler.
Und du weißt, dass meine Frau bei Hoffenheim arbeitet. Also das müssen wir jetzt rausschneiden, sonst wird es peinlich. Wie heißt das Ding?
Ich bin vorgestern auf dem Weg nach Würzburg dran vorbeigefahren. Da stand Pre-Zero Arena. Ich glaube, das ist der aktuelle Name dieses. Unser Social-Media-Experte Daniel nickt.
Ich werde meine Frau nachher fragen, was Pre-Zero so macht.
jetzt müssen wir natürlich, so ein Podcast mit hochkarätigen Gästen muss ja auch finanziert werden. Deswegen machen wir einen kurzen Werbeblock. Und in diesem Werbeblock wollen wir dein Talent jetzt mal testen. Ich hatte letztens einen Traum, der war ein bisschen komisch. Da ist Andi Schmid in einem Bett durch die Gegend gefahren.
Andi Schmid alleine oder saß noch Steffen Pferd und Olli Rogge mit drauf?
Weiß ich nicht.
Also ich werde die Geschichte kurz aufklären. Also wir waren in der Tat in Mössingen bei der Firma Röwer und die haben ein Bett umgebaut. Das ist wirklich ein Elektrokart runter und das Elektrokart fährt 70 km/h. Also das ist wirklich kein Spaß, da muss man sich auch anschnallen und wir sind wirklich da auf der Straße rumgeheizt mit dem Ding. Sind einmal komplett durchs Röwerlager geheizt und war ein sehr, sehr schöner Sponsorentermin mit einem richtig guten Typ. Also ich bin mit dem Chef sehr, sehr gut befreundet und hat riesen Spaß gemacht und ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Und genau so Typen, das macht eben Handball aus, also dass man da zum Sponsorentermin kommt und ja, hockt sich erstmal auf so ein Kart drauf, wo ein Bett drüber steht. Also wir müssen mal ein paar Fotos, Videos einblenden, dann könnt ihr das mal sehen, das war sensationell.
In so einem Podcast möchtest du Fotos und Videos einblenden?
Na, wir haben ja auch vielleicht ein Startbild mit mir auf dem Bett oben drauf.
Wir haben wir
keine Startbilder?
Ich kann ja ruhig noch mal sagen, wir haben ja diesen wunderbaren YouTube-Channel. Da ist alles drauf, da ist das Video auch drauf. Es sieht wirklich total geil aus. Aber Röwer Bettsysteme ist dann auch einer dieser Partner. Wir haben ja eigentlich nur Partner, auf die kann man sich ja dann auch 1000%ig verlassen. Und Röwer Bettsysteme ist ja auch so ein Partner.
Ja, vor allem macht er die Schlafprobleme des einen oder anderen Spielers weg, auch von mir. Also ich habe jetzt den nächsten Termin bei ihm. Wir werden mir ein neues Bett anschaffen, oder meiner Frau und mir. Und ein riesen Typ. Also der ist wirklich, der lebt es zu 110%. Ich war, wie gesagt, zum Videodreher da. Da hat er mir schon 2 Stunden alles gezeigt und das Lager und so weiter. Alles wird in Deutschland gefertigt, also wirklich höchste Qualität. Also wer ein schönes Bett sucht, dann ab zu Röwer.
Ja, ich habe ja mal ein Bett durchgesessen. Ne? Ich bin draufgesetzt, bin durchgekracht.
Ja, das könnte bei mir auch passieren, aber ich glaube, Röwerbetten, die kriegst du nicht durch. Die sind zu stabil.
Sehr cool. So, du bist ja parallel auch noch Teammanager der Nationalmannschaft. Manche bezeichnen dich als Oliver Bierhoff des Handballs. Wie gefällt dir der Vergleich?
weit hergeholt, weil ich glaube, das ist einfach, ja, wir sind so Welten auseinander, was Fußball und Handball betrifft. Natürlich ist der Titel derselbe, aber ich glaube, der Aufgabenbereich von ihm und mir ist, glaube ich, ein anderer. Ich weiß nicht, wie groß sein Team ist, das er hat. Das ist bei uns natürlich alles ein bisschen kleiner, aber Oliver Bierhoff ist ein guter Typ. Ich mag ihn als Persönlichkeit, von daher finde ich es nicht schlimm, dass der Vergleich kommt, aber man muss schon sagen, zwischen Handball und Fußball liegen da halt auch Welten und das, glaube ich, auch Aufgabenprofil ist relativ unterschiedlich.
Wie bist du zu der Position gekommen? Also ich meine grundsätzlich, klar, du bist eine deutsche Handballlegende. Ich habe gerade, als du reingekommen bist, schon kurz erzählt, dass ich 2007, ich habe gestern noch Bilder durchgeguckt auf meinem Rechner, 2007 habe ich nämlich ein Public Viewing moderiert zum WM-Finale in Köln, in meiner Heimatstadt Hamm. Ist halt auch irgendwie für mich auch eine coole Situation, jetzt halt dann heute, so viele Jahre danach, mit dir hier zu sitzen. Aber als Weltmeister, klar, kommt man an so einen Job dann nochmal eher ran. Aber wie hat sich das damals entwickelt?
Ja, da muss man den Rhein-Neckar-Löwen erstmal ein Riesenkompliment machen, dass sie mir die Zeit schaffen oder die Freizeit geben, eben diesen Job auch noch auszuüben. Also klar, als Kapitän der Nationalmannschaft hat man eine wichtige Rolle gehabt. Ich habe über 200 Länderspiele für Deutschland gemacht und dann war es so, dass der DRB irgendwann mal gefragt hat, ob ich mir das vorstellen kann. Ich finde es auch super, dass man ehemalige Sportler einbindet. Ich glaube, die Erfahrung, die wir da in den letzten Jahren haben, da gibt es glaube ich noch ganz andere Typen, die wir auch gebrauchen können, aber ist auch nicht jeder sein Fall. Für mich kam es zur richtigen Zeit. Karriereende war da, Einstieg bei den Rhein-Neckar-Löwen. Dann wurde eben darüber gesprochen, ob man sich vorstellen könnte, 30 Tage im Jahr für den DRB zu arbeiten. Und dann haben die Rhein-Neckar-Löwen mir das Go gegeben, wo ich sehr, sehr froh drüber war. Und mittlerweile habe ich einige Trainer durch. Jetzt mit Christian Prokop, einen jungen Trainer an der Seite, der sicherlich auch am Anfang in gewissen Phasen die Unterstützung auch gesucht hat von mir. Und ich glaube, habe da keine unwichtige Rolle. Bin jetzt noch mit auf der Bank dabei als Motivator und macht mir Riesenspaß. Und WM, EM, Olympia zu erleben, ist sowieso das Größte. Und ob du dann als Aktiver dabei bist oder in meiner neuen Funktion als Teammanager, ja, bin ich stolz drauf, macht mir Spaß und ist zeitintensiv, aber sehr, sehr interessant.
Zeitintensiv, machst du da auch im Alltag was? Also ist das auch was, was du hier in Kronau noch machst? Oder sind das wirklich nur bei den Länderspielpausen oder den Turnieren, jetzt in der Hauptzeit natürlich?
Ja, die Vorbereitung vor großen Turnieren ist natürlich ein bisschen aufwendiger, klar. Aber mittlerweile haben wir in der Geschäftsstelle ein paar Leute sitzen, die Trainingslager vorbereiten, natürlich immer in Absprache. Aber es ist so, dass es natürlich hauptsächlich darauf beschränkt ist, wenn das Turnier losgeht, wenn wir bei Lehrgängen sind. Da ist eigentlich die Hauptzeit vor, die Vorarbeit wird immer weniger, weil wir immer besser werden beim DHB, immer breiter aufgestellt sind. Von daher ist es für mich eine gewisse Entlastung.
Im Januar war die WM im eigenen Land. Da haben wir ja alle überragende Erinnerungen dran. Mehr geht ja auch eigentlich nicht. Ich meine, du hast eine als Spieler erlebt, du hast jetzt eine als Funktionär erlebt. Aber was ist so ein halbes Jahr danach davon geblieben für Handball Deutschland?
Ja, also wäre natürlich unglaublich gewesen, eine Medaille zu holen. Und ich glaube, es wär locker drin gewesen. Die Mannschaft hätte es auch verdient gehabt. Das ist schade, dass wir in den letzten beiden Spielen nicht die Form halten konnten, wie wir sie vorher hatten. Dass wir diese Knockout-Spiele, wo es dann wirklich um alles ging, nicht unsere beste Leistung abgeliefert haben. Deshalb darüber bin ich ein bisschen traurig, aber ich weiß auch, dass solche Niederlagen im ersten Moment wahnsinnig wehtun, aber dann eben auch, ja, hängt, das bleibt hängen. Das wirst du dein Leben nicht vergessen und da wirst du auch stärker werden. Das heißt, ich hoffe, die nächste Chance um eine Medaille werden wir abgezockter sein, werden vielleicht den Tick aggressiver noch sein, so wie es uns Norwegen vorgemacht hat. Mhm. Die haben da wirklich alles reingehauen und ja, da hat man noch Luft nach oben und daraus werden wir lernen. Und es war wahnsinnig zu sehen, wie schnell man wieder in Deutschland so eine Euphorie erwecken konnte. Das habe ich mir in kühnsten Träumen nicht vorstellen können, dass sowas wie 2007 nochmal möglich ist. Das Happy End hat gefehlt, aber die Mannschaft hat einen riesen Job gemacht und hat die Werte, die wir vertreten wollten, zu 110% vertreten. Und darauf kann man stolz sein, auch wenn am Schluss keine Medaille dabei rausgesprungen
ist. Aber glaubst du, dass auch so marketingtechnisch alles rausgeholt wurde? Also Jugendbindung, auch das Geld verdienen, das darf man ja auch nicht vergessen. Also da haben wir auch wahrscheinlich wieder einen großen Unterschied zwischen DHB und DFB.
Definitiv, aber wir haben, glaube ich, schon einen guten Job gemacht in der Vermarktung. Also wenn man sieht, wie viele neue Sponsoren dazugekommen sind, da kann man wirklich stolz drauf sein. Dass es natürlich so ist, dass dieser Boom gerade bei Jugendlichen oder jungen Kindern immer nur kurzfristig ist. Diesen Peak hatte man damals 2007 auch. Ich glaube schon, dass man da cleverer und besser geworden ist. Dass wir da auch noch Luft nach oben haben, ist klar. Aber ich glaube, dass wir schon viele Kinder abholen, die normal zum Fußball rennen würden, die dann eben sich mal beim Handballtraining anmelden. Und wir haben eine unfassbar coole Sportart, eine schnelle Sportart, eine faire Sportart, wo es hart zur Sache geht, aber die sehr, sehr viele Werte vertritt. Und von daher kann man nur hoffen, dass dieser Peak anhält.
Also mein persönlicher Eindruck ist schon ein bisschen, es wurde jetzt in meinen Augen besser genutzt als 2007. Trotzdem wir Weltmeister geworden sind. Ja. glaube ich, hat man sich da damals mehr drauf ausgeruht als heute.
Nein, also ich glaube, damals waren die Strukturen einfach auch ganz andere. Wenn man den DRB sieht, 2007 und jetzt, das sind Welten dazwischen. So wie ein Verein wächst, ist eben auch der Verband gewachsen. Und da hat man, glaube ich, richtig viel umgestellt, ist viel, viel breiter aufgestellt. Und da muss man wirklich dem DRB ein Riesenkompliment machen. Da hat man vieles richtig gemacht. Und wie gesagt, wir werden da auch weiter hart arbeiten, wie hier im Verein auch. Luft nach oben hat man immer, aber man hat, glaube ich, die Schlüsse aus 2007 schon gezogen.
Nächste Ziel dann EM 2024 hier zu Hause.
Sehr gerne, ja.
Das wird cool. Da freuen wir uns, glaube ich, alle sehr drauf. Aktuell haben wir 4 Nationalspieler bei den Löwen, also deutsche Nationalspieler. Ist es da auch immer so ein bisschen das Ziel, da vielleicht auch noch mal ein paar mehr deutsche Nationalspieler zu haben? Wobei gut, also es gibt ja Vereine, die werden deutscher Meister. Die haben, glaube ich, in der letzten Saison gar keinen gehabt.
Ja, prinzipiell, wenn man die Wahl hat zwischen 2 gleich guten Spielern, würde man natürlich immer den deutschen Nationalspieler nehmen. Klar ist es aber auch, dass ein deutscher Nationalspieler meistens den gewissen Tick mehr kostet, weil man eben in der Vermarktung auch mehr Möglichkeiten hat und weil viele Vereine da bereit sind, auch tiefer in die Tasche zu greifen. Ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Sicherlich gibt es immer Spieler, die interessant sind für uns, aber da will ich jetzt nicht die Gerüchteküche anrühren, weil es gibt viele Spieler, die für mich interessant sind oder für unseren Verein. Von daher bin ich jetzt nicht speziell auf deutsche Nationalspieler aus, sondern ja, die Leistung muss passen, der Charakter muss in die Mannschaft reinpassen. Ich glaube, da haben wir die letzten Jahre jetzt auch gute Erfahrungen gemacht. Wir wissen auch, die skandinavische deutsche Art passt gut zusammen. Gerade mit Christian als Trainer, der die schwedische Nationalmannschaft trainiert, wissen wir natürlich auch, was wir an schwedischen Nationalspielern verpflichtet haben, was für Typen wir dazu bekommen haben. Romain Lagarde jetzt als Franzose passt aber auch perfekt rein. Also Nationalität ist erstmal unwichtig. Wir wollen gute Typen, gute Handballer verpflichten, die reinpassen. Der Rest ist dann zweitrangig.
Du hast ja mit einigen Spielern auch noch zusammengespielt. Bist schon ein Kumpeltyp, würde ich sagen. Wie schwer fällt es dir denn dann manchmal mal auf den Tisch zu hauen? Also als sportlicher Leiter auch mal zu sagen, Freunde, jetzt ist hier mal Feierabend.
Es ist schon so, dass das erste Jahr komisch war, sage ich ganz ehrlich, weil man probiert ja den kumpelhaften Umgang zu behalten, aber man merkt relativ schnell, dass man auch eine Grenze ziehen muss. Und ich glaube, das wissen die Jungs auch. In dem Moment, wo ich privat bin, bin ich privat. Da werde ich mich auch nicht verstellen, da bin ich der gleiche Typ wie immer. Aber wenn man dann im Büro zusammensitzt und ernste Themen zu besprechen hat, dann gibt es auch eine Grenze. Und ich glaube, das haben die Jungs verstanden. Ich bin immer fair, ich bin immer ehrlich. Und von daher können die alle damit gut umgehen, dass der ein oder andere vielleicht den einen oder anderen Witz mehr macht. Da habe ich so ein breites Kreuz, da kann ich auch drüber lachen. Aber im richtigen Moment, glaube ich, weiß jeder, wann's gut ist.
Ja, wo wir bei diesem Thema gerade sind, wie kann man sich denn einen Malle-Urlaub mit Olli Rogisch vorstellen?
War nicht nur Olli Rogisch, war auch Nikola Jakobsen. Und das meinte ich gerade eben.
Ist der so ein Partylöwe?
Ja, einmal im Jahr braucht er das. Und es war auch so, dass ich eigentlich für mich Mallorca schon ACTA gelegt hatte. Aber er meinte dann, mein letztes Jahr, komm, wir machen es noch einmal. Dann waren ja auch ein paar Spieler dabei. Und es ist wirklich schön zu sehen, wie man dann eben auch in dem Moment privat sein kann. Also dann bin ich auch nicht anders, als ich als Spieler war. Man guckt natürlich die öffentliche Wahrnehmung, man reißt sich mehr zusammen.
Man darf nicht mehr alles, ne? Oder?
Naja, vor allem das Problem ist ja, jeder hat ja mittlerweile ein Handy in der Hosentasche. Also die Fotos, die dann eine Sekunde später irgendwie durchs Web gehen, man kann es ja nicht stoppen. Und zu meiner Zeit war man irgendwie in Kalaratjada am Strand und hat es richtig knallen lassen. Da gab es keine Kameras oder keine Handys und da wurden keine Fotos gemacht. Und jeder wusste auch, wenn da was passiert, dann bleibt es halt auch da. Und das war definitiv anders. Es ist immer noch cool, aber ich beneide die Jungs nicht, dass ja ihr Leben so öffentlich ist. Das ist im Handball ja noch eine Sache, aber wenn wir jetzt mal zum großen Fußball gucken, ja, da gibt es ja keine Privatsphäre mehr. Und das ist teilweise schon krass.
Ja, da muss man dann auch vor allen Dingen so viel Geld verdienen, dass man sich die Yacht leisten kann. Weil sonst und selbst steht noch einer am Strand.
Oder es kommt die Drohne vorbeigeflogen.
Ja. Aber das heißt aber durchaus, wenn man dich auf Malle trifft, dann ist das schon ein Highlight.
Ja, wie gesagt, ich habe da trotzdem meinen Spaß, auch wenn es sicherlich so ist, dass man das ein oder andere Foto macht. Aber wie ich schon sagte, das belastet mich nicht. Finde ich es cool. Okay. Ich fand es auch immer schön, wenn sich Leute Zeit nehmen, als ich klein war und konnte mit denen ein Foto machen. Und genauso halte ich es jetzt auch. Sicherlich zieht man dann irgendwann mal auch eine Grenze, wenn es dann gar nicht passt. Aber ich kann in Malle richtig Spaß haben, aber das kann ich genauso in Malediven oder sonst irgendwo im Urlaub. Aber einmal im Jahr krachen lassen, wenn es was zu feiern gibt, bin ich schon dabei.
Bist du dann da der Chef, wenn du mit den Jungs fährst? Oder dürfen die da... Nein, weil ich kenne zum Beispiel auch Teams, also ich sage jetzt natürlich keine Vereinsnamen, aber ich kenne Vereine, wo halt das oberste Gebot ist, die Mannschaft fährt ohne Trainer, und ohne Funktionärstab nach Malle, weil man sich nachher nicht entschuldigen möchte.
So kenne ich das auch, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich der eine oder andere da zusammenreißen musste. Wie gesagt, das war eine Situation, wo wir den Abschied von Nikolai gefeiert haben, wenn man das Feiern nennen will, oder seinen Abschied gebührend nochmal einen Urlaub ranhängen wollten, und das haben wir gemacht, und da gibt es dann auch keinen Chef. Also das war dann wirklich privat, hat dann auch mit Rhein-Neckar-Löwen nichts zu tun, und von daher kann ich das ganz gut trennen.
Kommen wir mal ganz kurz, du hast auch jetzt gerade immer wieder angedeutet, dass du dich natürlich auch noch sehr daran erinnerst, wie du als kleiner Junge, als junger Spieler damals gewesen bist. Du sollst ja in Vaterstetten in der Nähe von München der kleinste im Team gewesen sein.
Das ist in der Tat richtig, ja. Also ich habe ganz, ganz spät so einen Wachstumsschub gemacht, was auch nicht wirklich gut für meinen Rücken war. Aber ich war sehr lange der Kleinste. Ich war natürlich auch, als ich angefangen habe, keine Ahnung, 4 Jahre alt und durfte eigentlich bei den Minis noch gar nicht mitspielen und war eigentlich immer bei den Großen dabei. Und es gibt wirklich ein paar Fotos von mir, wo ich, Mannschaftsfoto, wo ich mit Abstand der Kleinste bin. Und da waren schon Mannschaftskollegen dabei, die waren 2 Meter groß.
Nicht vergessen, abonniert unseren Podcast und bekommt automatisch immer die aktuelle Folge geliefert.
Jetzt haben wir rausgehört, ich habe es ja auch gerade schon mal angedeutet, so mit Kaffee und so, du bist ein Genießer. Du hast gesagt, du würdest lieber das Wiener Schnitzel nehmen als das Caesar Salad. Haben sich deine Essgewohnheiten oder... Isst du dann auch schon mal eine richtig fettige Pizza? Wie sehr musst du heute noch darauf achten, was du isst?
Wie ich vorhin schon sagte, also ich habe mir nie groß Gedanken darüber gemacht. Ich habe immer gegessen, was mir geschmeckt hat. Natürlich guckt man als Sportler darauf, dass man genug Gemüse, Salat isst. Aber das schmeckt mir auch. Von daher hat sich gar nicht so viel verändert. Das Problem ist eigentlich, dass man ja als Spitzensportler unglaublich viel isst, weil man es eben auch verbrennen kann. Aber wenn du dann aufhörst, dann denkst du, hast du immer noch genauso viel Hunger. Und du stehst halt mit den Jungs immer noch am Buffet. Und so ein Buffet wird ja auch wieder aufgefüllt. Das heißt, man geht dann einmal, man geht zweimal, und wenn es halt richtig gut geschmeckt hat, geht man auch ein drittes Mal. Und das ist eigentlich das Problem. Wenn ich zu Hause bin, ist es vollkommen in Ordnung. Da esse ich gesund und überhaupt kein Problem, auch nicht zu viel. Nur die Hotelaufenthalte und die Lehrgänge, weil dann gibt es halt auch einen leckeren Nachtisch und so. Da bin ich nicht diszipliniert genug, und das ist eigentlich mein Problem.
Oder auch Webräume bei den Rhein-Neckar-Löwen.
Ja, da oben esse ich gar nicht so viel. Da muss ich so viel quatschen immer nach dem Spiel. Das ist eigentlich, da habe ich noch gar nicht Lust, so direkt nach dem Spiel was zum Essen. Aber wie gesagt, die Hotelaufenthalte, die guten Hotels und die Lehrgänge, die killen mich.
Weil wir hatten ja letzte Woche Uwe Gensheimer zu Gast. Und wir hatten mit Uwe natürlich auch über Thomas Tuchel gesprochen, mit dem er sich ja in Paris mehrfach getroffen hat. Das ist ja so ein völlig Verrückter, wenn es ums Essen geht, irgendwie. Hättest du dir damals von so jemandem was sagen lassen? Oder hättest du dann heimlich den Burger gegessen zu deiner aktiven Zeit?
Ich glaube, dass ich schon mehr darauf geachtet hätte, wenn es jemand gegeben hätte, der das so klar vorgibt. Aber zu unserer Zeit oder als ich angefangen habe, da war Ernährung kein so Riesenthema. Da hat man das, glaube ich, relativ locker gesehen. Und wir hatten auch nach dem Spiel ein Bier in der Kabine. Also das waren Dinge, da gab es noch keine so Fortschriften. Jetzt mittlerweile glaube ich schon, also wir auch jetzt bei den Löwen aktuell, mit Florian Schulz, der gibt natürlich viel mehr vor. Der hat jetzt im Vorbereitungsturnier in Schaffhausen hat er einen Vortrag gehalten über Ernährung, wo die Jungs wirklich alle, ja, ich will nicht sagen großen Augen gemacht haben, aber wo das Ganze nochmal bewusst wird. Und ich glaube, wenn man bewusst isst und das auch genießt und sich Zeit dafür nimmt, dann isst man auch viel, viel gesünder. Das Problem ist diese ganze Fastfood-Geschichte und wenn man wenig Zeit hat. Ich glaube, man soll sich fürs Essen Zeit nehmen und ein bisschen bewusst essen und dann wird es schon.
Was ist dein Lieblingsessen? Weil du hast ja, also isst du gerne Fisch? Weil man kennt dich ja auch als zum Beispiel Koi-Liebhaber. Gut, die isst man jetzt vielleicht nicht, die sind
dafür zu teuer. Kann man auch essen. In Franken isst man auch so einen Karpfen im Teigmantel, das gibt's schon. Aber meine Karpfen esse ich nicht, ich esse auch Fisch, ich esse gern Sushi. Aber ich bin schon so italienischer Typ. Ich mag unglaublich gern Pasta, Lasagne ist schon gut. Aber für mich selber, ein richtig gutes Steak, lasse ich alles stehen. Und dann brauche ich auch nicht viel Beilage, sondern ein bisschen Salat dazu. Ich mag schon gerne ein gutes Steak.
Ja, aber wenn man so ein Koi-Karpfen isst, das ist doch so ein bisschen wie Franck Ribéry mit seinem Gold-Steak. Weil du meinst, was hat Steak so ein Koi-Karpfen? Der kann auch mal 100.000 wert sein, oder nicht?
Ja, ja, ich glaube, den wird man auch nicht essen. Aber so einen kleinen Karpfen, der dann irgendwie nicht besonders schön gefärbt ist und keinen guten Körperform hat, die sind dann auch nicht so teuer. Also das ist relativ...
Der hat dann Pech.
Ja, ja, wie gesagt, ich habe noch keinen gegessen. Aber als Kind in der Tat, ich bin viel in Herzogenaurach gewesen bei meiner Verwandtschaft und ich kann mich gut daran erinnern, Sonntag früh shoppen und Karpfen im Teigmantel. Und das war echt lecker.
Bleib doch mal ganz kurz bei deinen Kois. Das ist ja eine Leidenschaft, die du schon seit Jahren pflegst. Das ist ja schon nahezu legendär. Du hast da ja auch einen halben Zoo im Garten.
Ja, es hat sich so ein bisschen entwickelt. Also als Kind bin ich stundenlang vorm Aquarium gesessen. Also meine Eltern hatten ein Aquarium und mein Bruder und ich haben das immer gepflegt und wir waren da echt dahinter. Und dann kam irgendwann das Tauchen dazu. Also alles, was mit Wasser zu tun hat, hat mich immer gereizt. Und dann war es halt wirklich so, ich bin zu den Rhein-Neckar-Löwen gewechselt 2007, hatte dann das erste Mal ein Haus mit Garten. Und ja, da war der kleine Goldfischteich. Und wer mich dann kennt, wenn ich was mache, mache ich es meistens richtig. Ja. Dann waren zwei Tage später der Bagger vom Nachbarn im Garten gestanden. Wir haben den kompletten Garten umgebaut, haben das dann jedes Jahr verbessert, in Anführungszeichen verschlimmbessert. Und vor 3-4 Jahren kam dann nochmal die große Baustelle, da haben wir wirklich alles platt gemacht, haben es von null auf wieder aufgebaut und jetzt ist der Garten so, wie ich es mir vorstelle. Und das ist so eine kleine Ruheoase. Also wer das irgendwie kennt mit Aquarien, so dass das entspannen kann, so geht es mir eben auch. Und als Spieler abends nach Hause zu kommen nach dem Spiel und ja, einfach vorm Teich zu sitzen, runterzufahren, da kannst du wirklich innerhalb von kurzer Zeit deinen Adrenalinspiegel abbauen. Und so hat mir das Entspannung gegeben. Es ist ein Hobby, ich mag die Technik auch darum. Die ganze Filtertechnik und so weiter. Und die Fische sind da gar nicht so riesen im Fokus, sondern eher das Ganze drumherum.
Aber du kannst ja auch drinnen sitzen, glaube ich. Ne? Also ich habe das bei dir ja mal gesehen, man kann sich da ja auch reinsetzen.
Man kann da drin schwimmen. Also der ist 8 auf 4 Meter groß.
Aber du tauchst nicht in deinem Garten.
Also doch, habe ich auch schon gemacht.
Muss ich dir Nachbar Sorgen machen, weil du 40 Meter in die Tiefe gegraben hast?
Ja, nein, der ist wirklich, der erste ist 1,5 Meter tief, der andere ist 2 Meter tief. Aber ich bin wirklich im Winter mal, habe ich den mal spaßeshalber hochgeheizt auf 40 Grad. Mhm. Da waren aber noch keine Fische drin, habe die Tauchausrüstung angezogen und habe mich im Winter in das Ding eingesetzt und beim Auftauchen hat dann der Nachbar nur rüber geschaut und hat mir so einen Vogel gezeigt. Und das passiert immer wieder mal und immer bevor es in den Urlaub geht, dann wird die Tauchausrüstung rausgeholt, dann checke ich, ob alles funktioniert und dann sitze ich echt ab und zu mal im Keuteich.
Dein Sohn, Till,
ja.
Kommt der manchmal nach Hause und sagt, Papa, warum kann ich im Garten nicht Fußball spielen?
Till kann im
Oder Handball spielen, weil ja, da kein Platz ist, ja, kein Rasen ist?
Das würde jetzt meine Frau sagen. Es ist Platz da, um Fußball zu spielen. Da steht auch ein Tor, allerdings auf der Terrasse. Die Rasenfläche ist in der Tat nicht so groß. Dafür ist er ein absoluter Fischfreak. Also Fische füttern ist für ihn das Größte. Das heißt, morgens, bevor er was isst, werden erstmal die Fische gefüttert. Und der wächst ja mit dem Hobby so auf, dass er eigentlich gar nicht dran vorbei kann. Und wir haben in der Nähe so einen schönen Spielplatz, haben Nachbarn, die einen großen Garten haben. Von daher, glaube ich, wird er mir verzeihen, dass es mehr Wasser wie Rasenfläche gibt.
Aber ist ja, habe ich jetzt ein bisschen rausgehört, deine Frau Janka arbeitet ja bei Hoffenheim, die will ihn eher in Richtung Fußball sehen.
Deswegen habe ich ja die Teiche gebaut, dass es nicht so viel Rasen gibt. Ich will ihn schon frühzeitig in die richtige Richtung schubsen. Nein, wir sind beide da relativ offen. Der ist sportbegeistert, der rennt durch die Gegend, der spielt Fußball und Handball und macht noch 1000 andere Dinge. Von daher, der soll machen, auf was er Bock hat. Und da gucken wir mal, was da rauskommt.
In der letzten Podcast-Folge war ja Uwe Gensheimer da. Den hatten wir auf Reality-TV-Formate angesprochen. Also wer das noch nicht gehört hat, war ja wirklich ein sehr unterhaltsamer Podcast mit Uwe Gensheimer. Der ist natürlich auch noch online. Er meinte, bislang sei noch nicht die passende Anfrage dabei gewesen. Dürfen wir verraten, dass du mal eine Anfrage vom Dschungelcamp hattest?
Das kann man verraten, aber die war so schlecht und über Facebook, dass sie, ob sie überhaupt echt war, weiß ich nicht. Es war in der Tat eine Agentur, die mich dann über Facebook kontaktiert hätte, ob sie mich mal anschreiben dürfen. Also es war noch weit weg von einer seriösen Anfrage. Ich hatte in der Tat von Ewige Helden eine Anfrage und das wäre auch ein Format gewesen, wo ich Bock drauf gehabt hätte. War aber zu dem Zeitpunkt nicht möglich, weil es relativ lange gedauert hätte und Pascal Henz hat es dann gemacht. Ja. Hat auch richtig gut gemacht und von daher, ja, jetzt ist glaube ich der Zug ein bisschen abgefahren. Jetzt wäre es glaube ich nicht mehr glaubwürdig. Vor ein paar Jahren hätte ich es mir vorstellen können, aber so Dschungelcamp oder sowas, Big Brother, da bin ich weit weg. Ich glaube, da wird sich meine Frau von mir scheiden lassen.
Also aktuell läuft ja Promi Big Brother. Also
da bin ich, ehrlich gesagt, habe ich überhaupt keinen Plan. Also mein Fernseher, der läuft in der Woche vielleicht mal 10 Minuten. Wenn Handball kommt, ist es ja meistens am Laptop. Aber ich habe einen kleinen Sohn und gerade im Sommer, da ist der Fernseher fast nie an. Deswegen, da bin ich komplett raus.
Ja gut, aber Dschungelcamp ist ja im Januar.
Ja, Dschungelcamp ist ja so, dass die Mannschaft wirklich die komplette Nationalmannschaft seit Jahren das intensiv verfolgt. Und da muss man schon ab und zu reingucken, sonst kann man beim Essen nicht mitreden. Also da habe ich wirklich mal reingeschaut, aber selbst da war es extrem wenig. Also das war früher mal schlimmer.
Aber wenn du jetzt mal grundsätzlich, du hast eine Anfrage gehabt. Ich weiß von einem aktiven Handballer aus der Nationalmannschaft, der auch schon eine Anfrage hatte, was eigentlich ja peinlich ist, weil also, ne, da hat jemand offensichtlich schlecht recherchiert, weil im Januar ist das Zeitfenster für sowas bei Handball-Nationalspielern
schwierig.
Relativ klein.
Ja.
Aber zum Beispiel Andy Wolf war ja mal bei Schlag den Star. Das heißt, also grundsätzlich sind das, ich glaube, Stefan Kretschmer auch mal. Und ich meine, der hat ja auch schon seine Karriere länger beendet. Das heißt also, für solche Formate grundsätzlich fürs Fernsehen wärst du schon offen. Es muss halt nicht unbedingt der Trash sein, wo es darum geht, Maden zu essen.
Ich wäre da schon offen, aber es muss einfach passen. Und wie gesagt, momentan ist es so, dass ich sowieso wenig Freizeit habe. Und dann will ich die Zeit, die ich habe, will ich mit meiner Familie verbringen. Deswegen prinzipiell sage ich solche Dinge relativ früh ab, höre es mir auch gar nicht an. Zum Glück ist es auch so, dass ich es finanziell nicht machen muss, wie vielleicht der eine oder andere, der in seiner Karriere mal einen Fehler gemacht hat und es vielleicht auch aus finanziellen Gründen dann mal macht. Das muss man auch anerkennen. Solche Leute gibt es, die vielleicht ihre Karriere dann auch nochmal retten können und nochmal ein paar Aufträge bekommen. Aber in der Situation bin ich nicht. Und deswegen, wie gesagt, dann die Freizeit, die ich habe, nutze ich, mach schöne Dinge. Da muss ich dann nicht im Fernsehen rumrennen.
Aber letzte Frage dazu. Was wäre denn was für dich? Es gibt, also wenn ich jetzt mal so als Auswahl mache, ewige Helden, okay, ja. Aber zum Beispiel, ich persönlich finde ja, viele sagen ja auch schon, dass das Trash ist, aber ich zum Beispiel fand Pascal Henz in Let's Dance natürlich überragend,
Wahnsinn.
Dass das Ding auch noch gewinnt mit seinen 2 Meter Schlag mich tot, dass der die 2 Zahnstocher da so rhythmisch bewegen kann, das hat ja keiner erwartet.
Ja, Wahnsinn, hat er richtig gut gemacht, nicht nur das Tanzen auch, ich glaube, er als Typ ist auch, kommt gut rüber, der muss sich da nicht verstellen, da muss man wirklich sagen, Hut ab, wie er das gezogen hat, dass er da noch Erster wird, ist unglaublich. Aber dem liegt sowas auch. Also Pommes ist, glaube ich, dafür gemacht. Also der ist da wirklich prädestiniert für. Ewige Helden hast du angesprochen. Ich würde alles machen, wo man mal über seine Grenzen gehen muss. Aber das heißt dann irgendwie so, keine Ahnung, ich glaube, dass es wenige Dinge gibt, wo ich sage, da habe ich Angst davor.
Okay.
Ich würde schon gerne mal so ein paar Grenzerfahrungen haben. So. Keine Ahnung, ob das dann was mit Tauchen zu tun hat oder Klettern oder sonst irgendwie. Es gibt wenig, von dem ich Angst habe. Und da würde ich schon gerne mal hinkommen. Aber ich muss jetzt nicht in den Dschungel fahren mit 10 Anführungszeichen Bekloppten und mich da messen, obwohl ich selbst das spannend fände, wenn es gute Typen wären. Und wenn ich wüsste, was dabei rauskommt. Aber wenn man sieht, wie das zusammengeschnitten wird, das ist, glaube ich, schwierig, aus so einem Format gut rauszukommen.
Du, da guckst du halt einfach ein bisschen Bachelor vorher, weil die holen ja nur noch Leute aus dieser Show.
Ja.
Aber würde dir bei Let's Dance deine Malle-Tanzkünste, deine Erfahrung zugutekommen?
Nein, ich glaube, ich bin der schlechteste Tänzer in der ganzen Handballwelt. Also ich fühle mich an der Bar wohl, mit einer Hand festhalten, in der anderen Hand das Glas und dann wird vielleicht leicht mitgewippt, aber tanzen war noch nie mein Ding. Nein.
Also halten wir fest, wenn Let's Dance diesen Podcast hört und sich bei dir meldet, würdest du dir das vielleicht anhören?
Ich würde es mir anhören, aber spätestens im ersten Casting würden sie mich wieder nach Hause schicken, weil ich meine Tanzpartnerin verletzt hätte.
So, das waren jetzt eigentlich die Fragen, die ich dir gerne stellen wollte. Aber das war es natürlich noch nicht von dir, denn wir haben, wie ich finde, eigentlich meine Lieblingskategorie. Die kommt jetzt.
Löwen fragen Löwen.
Ihr könnt, als wenn ihr den Podcast gerade hört, kurzer Hinweis an euch, vor jedem Podcast, da könnt ihr auch immer schon mal so ein bisschen schauen, wer bei uns als nächstes zu Gast ist, posten wir immer, welche Fragen ihr so an unsere nächsten Gäste habt. Und das könnt ihr einerseits bei Instagram tun, aber natürlich auch bei Facebook oder bei Twitter. Wir kommen aber als erstes mal zu Fragen aus deinem Umfeld.
Oh ja.
Oh ja, und wir starten mit der ersten Frage von Andy Schmid. Ein Schweizer Nationalspieler in Diensten der Rhein-Neckar Löwen.
Lieber Olli, ich wollte dich fragen, ich war mal bei dir beim Essen eingeladen, beim Raclette-Essen und musste die Sachen selber mitbringen. Ich wollte dich fragen, ob das immer noch so ist, dass du, wenn du Gäste einlädst, dass du dann die Leute die Sachen mitnehmen lässt oder ob du das selber kaufst. Dankeschön.
Darf ich es aufklären?
Ja, klar.
Das war in der Tat genau andersrum. Also Andi Schmid lädt mich zum Raclette-Essen ein und wir Handballer haben ja alle ein bisschen Hunger und wir waren dann, glaube ich, auch zu viert. Und er hatte, glaube ich, für 4 Personen 200 Gramm Kartoffeln aufgesetzt und hatte ja gefühlt die gleiche Menge an Raclette-Käse. Und das war natürlich nach 10 Minuten weg und dann bin ich erstmal einkaufen gegangen. Und das war, ehrlich, die erste und einzige Einladung bei Andi Schmid. Und ich weiß nicht, ob er so geizig ist, so schätze ich ihn eigentlich nicht ein, oder aber echt keinen Plan hat. Also das war sehr, sehr peinlich und ich habe mich eigentlich für ihn geschämt als Gastgeber. Deswegen habe ich nach relativ kurzer Zeit, als ich gesehen habe, okay, wir kommen im Leben nicht hin, bin ich echt einkaufen gegangen und habe es auch selber bezahlt. Das ist ja noch der Oberhammer.
Boah, aber das ist ja dann, also dann hat er ja tatsächlich, das ist ja genau umgedreht.
Ja, finde ich auch interessant, dass er sich da jetzt so bloßstellen lässt, weil mir wäre es peinlich, aber ja, vielleicht will er jetzt dieses Ding einfach mal ausräumen.
Vielleicht hat Andi Schmid einfach weniger Hunger als du.
Das kann gut sein, aber wenn ich Gäste einlade mit der Körpergröße, also ich glaube, er wusste, auf was er sich einlässt. Und immer wenn er bei mir war, ist er ja mehr als satt geworden. Also du kannst ihn ja im nächsten Podcast mal fragen, wie er mit meiner Gästebetreuung so zufrieden war.
Andi Schmid kommt mit Sicherheit natürlich auch als einer der Nächsten irgendwann mal
dran. Ich würde gerne ein paar Fragen stellen.
Wir werden das aufschreiben. Daniel, schreib das mal auf, unser Social Media Manager von den Rhein-Neckar-Löwen, dass wir das natürlich. Du warst nie wieder, ihr habt danach nie wieder euch gegenseitig eingeladen.
Spaß, ich habe mit Andi ein richtig gutes Verhältnis.
Ja, das wissen wir ja.
Ich war ja auch mit ihm lange im Zimmer als aktiver Spieler und dann eben später auch noch. Und wir haben ein richtig gutes Verhältnis und ich glaube, das gehört auch ein bisschen dazu, dass er uns so ein bisschen käppelt.
Das gehört natürlich dazu, aber es ist eine sehr interessante Geschichte. Wir kommen zur Frage von Jenny Kettemann, unserer Geschäftsführerin.
Jetzt bin ich gespannt.
Olli, du hast jetzt meine Jungs und mich schon ganz oft zum Grillen eingeladen und zum Koi gucken. Aber irgendwie ist noch nicht so viel passiert. Also, an was hängt's denn?
Dass sie ihr Essen selber kaufen sollen?
Du wirst lachen. Ich habe vor kurzem darüber nachgedacht, weil wir waren beim Sportbild Award, Jenny und ich, in Hamburg.
Ja, hab ich gesehen, ja.
Vor kurzem. Und ich weiß, ich habe diese Einladung, rennt mit mir rum, aber es ist echt in der Tat so gewesen, dass ich noch nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden habe. Aber liebe Jenny, hiermit ganz offiziell, wir werden es dieses Jahr noch hinkriegen, bevor der Winter kommt. Und grillen ist überhaupt kein Problem, du musst noch sagen, was du für deine Jungs haben möchtest. Aber die Einladung wird hiermit nochmal ausgesprochen und ich verspreche dir, dass es diesen Sommer noch passiert.
Und du versprichst auch, dass genug zu essen da ist.
Da muss es sich überhaupt keine Sorgen. Also wenn ich was kann, dann große Mengen auf den Grill schmeißen.
Das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, ja. Wir kommen zu den Fragen, die wir über Social Media bekommen haben. Lisa Kleiber hat uns bei Instagram geschrieben, vermisst du selbst Handball zu spielen, wenn du die ganze Zeit auf der Bank mit dabei bist?
Lange Zeit ja, jetzt mittlerweile nicht mehr, weil ich einfach auch weiß, dass es so unfassbar viel schneller geworden ist. Einfach der Sport hat sich unglaublich entwickelt. Es gab eine Anfangsphase, da war es wirklich so, dass du in die Halle kommst, es kribbelt, das tut es immer noch. Also dieses Gefühl, wenn du reinkommst, ist immer noch speziell. Ich habe auch immer noch eine Anspannung, die ja auch nicht normal ist, also fast so wie ein Spieler. Aber wie gesagt, ich bin stolz drauf, so eine Mannschaft zusammen zu haben und ich genieße es, mit dieser Mannschaft Spiele zu gewinnen. Und Handballspielen selber vermisse ich nicht so unglaublich.
Okay, warum nicht? Also ist ja, weil, also ich frage die Frage deshalb, weil Kim Ekdal-Duryea zum Beispiel, der hat ja nie einen Hehl daraus gemacht. Der hat ja gesagt, oder hat es nicht gesagt, aber da hast du das Gefühl gehabt, für den ist Handballspielen wie ein Bürojob, 8 bis 16 Uhr, auf den man einfach montags keinen Bock hat.
Das war es für mich nicht. Handball war immer mein Leben, ist es immer noch. Aber ich glaube, wenn du deine Karriere beendest, so wie ich das machen konnte, mit Erfolgen, mit einem auf einem hohen Level und dann auch mit so einem Abschiedsspiel damals, so wie das alles lief, bin ich mit mir so im Reinen. Und ich glaube, es hätte für mich keinen besseren Ausstieg geben können. Deswegen.
Doch.
Ja, mit einem deutschen Meistertitel, hast du recht.
Wollte schon sagen, 2 Tore haben gefehlt. Werde ich auch nie vergessen.
Ich habe auf die Frage ehrlich gesagt schon die ganze Zeit geantwortet, was war das schlimmste Spiel in deinem Leben? Und das.
Dafür hast du dich vorbereitet. Aber ich glaube, das ist zu offensichtlich. Weil wir wissen, also das kann ja nur das sein eigentlich. Also ich erinnere mich damals, ich war auf einer Hochzeit und noch am Tag davor, wo ihr in Gummersbach wart. Und das war ja mein erstes Jahr. Und ich war mega stolz darauf, dass ich dein Abschiedsspiel moderieren durfte. Hatte aber ehrlicherweise Schiss, dass das dann auch stimmungstechnisch voll der Rohrkrepierer wird.
Genau, das hatte ich auch im Kopf.
Und es war es dann aber nicht.
Nein, aber das Komische ist ja, dass du eigentlich das absolute Tiefpunkt und den Höchst, also das war ja so unfassbar konträr, diese beiden Spiele. Also du verlierst mit einem Tor um die deutsche Meisterschaft, du gehst in den Bus, schaust die Jungs an und denkst dir, wie kriegst du die morgen wieder in die Halle rein, ausverkauft der SAP-Arena und wie können die da wieder Spaß haben? Und dann haben wir uns erstmal richtig einen reingeballert. Ich glaube, die meisten haben wenig geschlafen und dass die Jungs sich da so zusammengerissen haben, auch mit der Stimmung in der Arena. Ich glaube, als die Mannschaft reinkam und das gehört hat, wie die Fans reagieren, nicht wegen mir, sondern wegen den Spielern. Das war für die erste Gänsehaut für mich.
Ja.
Und ich glaube, das war auch der einzige Grund, wie dieses Spiel überhaupt so laufen konnte. Aber man sagt ja irgendwie, dieser deutsche Meister der Herzen, aber das waren wir ja wirklich. Und das haben die Fans anerkannt. Und das war, ja, muss man allen riesen Respekt zollen, was die da abgeliefert haben.
Man konnte ja auch damals nicht wirklich absehen, dass wir diese Kieler Übermacht ja tatsächlich brechen werden. Das war ja dann damals noch nicht abzusehen. Jenny X ist natürlich ein Nickname von Instagram oder über Instagram, hat uns gefragt, wie motivierst du deine Mannschaft? Habt ihr Rituale?
Wir haben Rituale, also was vorm Spiel ist, ist eigentlich eine Playlist, die immer die gleiche ist, so dass wenn du in die Kabine kommst, gibt es so gewisse Abläufe, die immer ähnlich sind. Aktuell ist es, glaube ich, Mensa. Ich weiß nicht, ob sie es nochmal geändert haben. Ich glaube, Mats Mensa ist DJ.
Okay.
Und Patrick Götzke war es früher mal. Aber das ist schon so ein Ritual, wo dir immer dieselbe Musik läuft, wo du zum Spiel hin dann schon weißt, okay, jetzt geht's näher. Dann hat jeder Spieler individuell natürlich was. Vor dem Spiel gehen wir nochmal zusammen in den Kreis, machen uns da nochmal heiß. Und da gibt es schon so ein paar kleine Rituale. Aber das ist ja relativ unterschiedlich von Spieler zu Spieler. Aber übertreiben tun wir es bei uns nicht. Da gab es Mannschaften, da war das richtig krass. Blacky Schwarzer zum Beispiel hat sich beim Warmmachen immer von Tor zu Tor und musste immer den Pfosten berühren. Also der ist immer von Tor zu Tor gerannt. Und wenn einer dazwischen gestanden ist, dann hat er eben gewartet. Also der war richtig voll mit so Dingen. Aber
also auch so da, abergläubisch richtig?
Richtig abergläubisch, also brutal, auch mit Schuh anziehen, nur links, dann rechts und so. Sind wir relativ entspannt, also die Rituale sind überschaubar.
Okay. Jusse 16 über Instagram. Wirst du den Löwen noch lange erhalten bleiben?
Ja, also im Endeffekt gibt es für mich keinen Grund, woanders hinzugehen. Ich glaube, in der Handball-Bundesliga gibt es keinen besseren Verein für mich, den ich mir vorstellen kann. Ich bin super zufrieden hier in der Region mit diesem Job, den ich habe, mit dem Umfeld. Auch die Zusammenarbeit mit Jenny ist hervorragend, mit Christian, unserem neuen Trainer, läuft es auch top. Also momentan sind die Voraussetzungen ideal. Von daher sehe ich keinen Grund, mich zu verändern. Und ja, auch die Personalsituation mit dem DAB macht mir Riesenspaß. Also ich bin super happy.
Andrea Schneider hat uns bei Facebook geschrieben, wer wäre dein Traumspieler für die Rhein-Neckar-Löwen?
Oh, der muss noch aktuell spielen, oder?
Also wenn du jetzt...
Also wenn ich einen jungen Karabatic haben würde, mal, würde ich ihn holen?
Ach so, okay. Aber wenn ich dir jetzt sage, ich gebe dir jetzt, weiß ich nicht, ich kenne ja die Summen nicht im Handball, aber ich sage, ich gebe dir jetzt 1 Million Euro und du kannst dir dafür einen Spieler kaufen. Jetzt einfach aus dem Vertrag raus und der kommt auf jeden
also
Fall.
Also spontan, als du mich gefragt hast, kam mir Henrik Pegler in den Sinn, weil er, glaube ich, jemand war, der perfekt zu den Löwen gepasst hat, der in der Abwehr ein Riesenfaktor war. Und ich glaube, das haben wir letztes Jahr auch gesehen, dass er uns gefehlt hat. Aber da gibt es einige Spieler, die interessant sind. Aber Henrik Pegler wäre einer von denen. Den hätte ich gerne behalten damals. Das war leider nicht möglich. Da gibt es natürlich auch eine Gründe. Das ist nicht nur finanzieller Natur. Aber ja, er war mein erster Gedanke gewesen.
Also...
Hendrik wird sicherlich nicht schlechter verdienen als bei uns. Aber ich
aber Hendrik hat, glaube ich, also ich glaube, es gab eine Zeit, da hat Hendrik sich am, also der hat ja relativ früh unterschrieben. Ich glaube, es gab Zeiten, wo er das ein bisschen bereut hat.
Ja, wenn ich ihn jetzt sehe, ist er.
Der heute spielt nicht mehr, aber genau. Damals war es, glaube ich, schon so, dass er sich gedacht hat.
Ja, ich meine, wir sind, glaube ich, auch ein Verein, wo man sich wohlfühlen kann. Und von hier wegzugehen, das ist sicherlich nicht einfach. Aber er kommt ja aus der Ecke, seine Frau auch. Von daher gab es natürlich noch andere Faktoren, die auch wichtig sind. Und das ist nun mal so im Leben, dass man sich auch mal trennt. Aber wie gesagt, der Wechsel hat uns wehgetan und hätte ich gerne vermieden. Aber war leider nicht möglich.
Die letzte Frage, die über Social Media reingekommen ist, die kam von einem der größten Rhein-Neckar-Löwen-Fans, die es in Deutschland gibt. Wohnt mittlerweile in Kiel und heißt Hendrik Pekeler.
Aha.
Und schreibt...
So ein Zufall.
Kannst du mit deiner Nase noch riechen?
Ja, schlecht, sehr schlecht.
Echt jetzt?
Ja, also das Problem ist ja, wenn du keine Luft durch die Nase kriegst, man merkt es vielleicht auch jetzt, wenn ich so ein bisschen verschnupft bin, dann geht halt keine Luft durch. Und wenn du keine Luft durch die Nase kriegst, dann riechst du halt auch nichts. Von daher ist es in der Tat so, dass ich kaum noch was riechen kann. Hat auch positive Nebeneffekte. Also wenn man mal irgendwie über so einen Bauernhof fährt und die gerade den Acker gedüngt haben, dann kriege ich es halt nicht mit.
Meine Frau, auch so eine Rhein-Neckar-Löwen-Kabine nach dem Spiel?
Oder das, genau. Oder so Eishockey-Kabinen, die sind schlimm. SAP-Arena nach so einem Eishockey-Spiel.
Ja, Eishockey ist wirklich
unfassbar.
Heftig, ja.
Also wie gesagt, das rieche ich eigentlich überhaupt nicht. Von daher hat er, ich rieche, Hendrik, es ist leider wirklich so, ich rieche nichts mehr.
Er ist bei Instagram immer sehr aktiv. Also ich erinnere mich im Übrigen, vielleicht haben die Fans ja mal Bock, das mal nachzugucken. Es gab ein Posting von Mario Steinhauser, wo er gepostet hat, ich verlasse die Löwen und gehe in Richtung Flensburg-Handewitt. Und das hat Hendrik Pekeler vor 2 Jahren mit den Worten kommentiert, schade, dann wirst du in den nächsten Jahren ja keine Titel mehr holen. Was natürlich spannend ist, wenn man das Wissen von heute hat.
Definitiv. Ja, Peke, der nimmt kein Blatt vom Mund. Der ist ja immer so schnell dabei, aber ja.
Er hat ja auch Geldscheine gepostet unter dem Posting von Silvio Heinevetter, als er den Wechsel nach Melsungen bekannt gegeben hat.
Ja, die zwei sind auch ganz dicken. Ich glaube, unter Freunden kann man sowas machen und die wissen das auch einzuschätzen. Für den Fan ist das manchmal, ich weiß nicht, ob die
das alle... Das sind ja öffentliche, das sind ja, genau. Ne, das sind ja keine Nachrichten, die ich dir jetzt bei WhatsApp schicke. Das ist ja öffentlich einsehbar für die Leute. Aber ich glaube, der Fan gerade im Handball denkt sich dann schon seinen Teil.
Ja, definitiv. Also wie gesagt, die zwei sind richtig gut miteinander und das ist ja auch alles Jux. Aber ja, ich würde es nicht posten, aber ja, wir kennen ja die Hintergründe.
Ja, wir sind natürlich gespannt, wie das in der kommenden Saison läuft. Wir freuen uns sehr auf die kommende Runde. Ich glaube, kadermäßig müssen wir uns nicht verstecken. Das siehst du wahrscheinlich genauso.
Ja, definitiv.
Man spricht ungern über Ziele, aber trotz alledem wollen wir Deutscher Meister werden. Wir wollen in allen Wettbewerben das holen, was am Ende der Straße steht.
Ja, wir wollen Titel gewinnen und wir wollen vor allem jedes Spiel gewinnen. Und so werden auch in jedes Spiel reingehen. Ob es dann für alle Titel reicht, ist was anderes. Da gibt es natürlich auch andere Mannschaften, die im Wörtchen mitreden. Aber wenn alle gesund bleiben und wenn wir den Speed jetzt mitnehmen aus der Vorbereitung und auch die Stimmung mitnehmen können, dann ist mit uns zu rechnen. Und wir treten wieder an, um Titel zu gewinnen, keine Frage.
Das war der Podcast. Ein Team, ein Podcast der Rhein-Neckar-Löwen für dieses Mal. Möchtest du noch wen grüßen?
Nein, aber hat viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank.
Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Ich hoffe, den Zuschauern macht es auch Spaß. Wie lange sind wir jetzt?
Ich glaube, das können wir jetzt, glaube ich, gerade gar nicht.
Also Kompliment abschätzen. An alle, die es bis zum Ende gehört haben. Und ja, hat Spaß gemacht.
Also ich glaube auch, ihr könnt übrigens diesen Podcast auch abonnieren. Das heißt, ihr bekommt dann immer eine Benachrichtigung, wenn der nächste Podcast online ist. So grob alle 2 Wochen wird es ein Team, ein Podcast neu geben. Und der nächste Gast steht tatsächlich schon fest. Wir freuen uns da auch schon sehr drauf. Ich verrate noch nicht, wer es ist. Und dann natürlich alle in die Halle. Am 3.9. geht's los. Erstes Heimspiel gegen den Bergischen HC. Und wir sagen jetzt von dieser Stelle erstmal tschüss. Mein Name ist Kevin Gerwin und Olli Rogisch war heute bei uns zu Gast. Bis bald.
Ciao.
Das war ein Team, ein Podcast. Jetzt bei Spotify oder iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.